Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, möchte ich euch ganz kurz dabei helfen, wie ihr erfolgreich und besser euren nächsten Top-Deal findet. Wie könnt ihr das machen? Indem ihr ein Tool benutzt, und zwar das Tool Immometrica. Das ist einer unserer Partner und das ist ein sogenannter Meta-Crawler, wenn man so will. Also ein Tool, das setzt sich über die ganzen Portale, in denen Immobilien typischerweise inseriert werden, sucht alle Annoncen raus und stellt sie euch zentral zur Verfügung. Das hat natürlich einige Vorteile. Ihr müsst zum einen nicht die ganzen Portale einzeln absuchen, aber vor allem auch bekommt ihr die Daten in einer Art und Weise aufbereitet, dass ihr sie sehr leicht filtern und sortieren könnt. Ihr könnt also zum Beispiel nach Quadratmeter Kaufpreisen oder nach möglichen Renditen direkt sortieren und filtern. Und das geht eigentlich in den einzelnen Portalen nicht wirklich gut und nicht wirklich übersichtlich und das geht dann da eben sehr gut. Das Ganze hat auch kein Zeitverlust. Ihr seid also genauso schnell wie alle anderen, die auch die Portale benutzen. Und es gibt echt ein paar Killer-Features, die besonders viel Freude machen. Zum Beispiel, und das ist gerade in der aktuellen Marktphase natürlich besonders wertvoll, gibt es einen Preistrend, den Immometrica für euch ermittelt und euch anzeigt. Immometrica weiß, wann eine Immobilie im Preis reduziert wurde. Also oft verliert man ja mal den Überblick. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr seht eine neue Ergebnisliste in Immometrica und ihr könnt dann auf eine einzelne Anzeige klicken und erkennt, dass der Verkäufer oder der Makler den Preis zum Beispiel in den letzten 3 Monaten schon 2-mal gesenkt hat, dann wisst ihr, dass da sehr wahrscheinlich eine Menge Verhandlungspotenzial besteht. Ja, Basti, einer unserer Coaches, nutzt das Tool zum Beispiel genau so und guckt sich mal an, aha, da ist eine Immobilie eher so ein Ladenhüter, war schon länger auf den Portalen, wurde schon ein paar Mal reduziert. Da rufe ich jetzt mal an und versuche mal noch weiter runter zu verhandeln. Also ihr könnt, glaube ich, eine ganze Menge Geld sparen und sehr viel bessere Deals finden, wenn ihr das zentral tut in dem Tool Immometrica. Und die URL ist immometrica.de, also Immo und Metrica, Metrica dann mit C.de. Ganz viel Erfolg und viel Spaß mit eurem nächsten Immobiliendeal.
Irgendwann hast du aber auch Eigenkapital und Bonität zur Verfügung und stehst ja jetzt jedes Jahr eigentlich theoretisch vor der Wahl, ich könnte statt weiterhin 60 Stunden zu arbeiten und den nächsten Karriereschritt zu forcieren, könnte ich mein jetziges Gehalt mehr oder weniger einlocken, was in jedem Konzern geht. Also du fliegst ja nicht raus, nur weil du auf einmal Dienst nach Vorschrift machst, sinngemäß, ja. Und ich arbeite jetzt noch 40 Stunden die Woche oder 35 Stunden die Woche und nutze 1 oder 2 Tage, um dieses Immobilienthema anzufangen. Und da baut man so einen zweiten Stream. Wie funktioniert Vermögensaufbau mit Immobilien? Wie zahlt sich da die Zeit aus? Am Anfang sehr wenig, irgendwann immer mehr. Irgendwann kann man solche Projekte machen und sowas. Ich glaube nämlich, dass man das ernsthaft herleiten kann, dass man wahrscheinlich relativ früh im Leben an einem Punkt ist, dass das wirtschaftlich dumm ist, weiter diese ganze Zeit in quasi Gehaltssteigerungen zu investieren, wenn man mal 10 oder 15 Jahre in die Zukunft schaut. Ne?
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Die Bauzinsen haben einen ruckartigen Sprung gemacht, kann man sagen. Das Ergebnis der Arbeitsgruppen ist da. Also was plant die neue Regierung in Sachen Mietregulierung zum Beispiel? Wir haben ein Update aus dem eigenen Portfolio. Wir haben einen Stresstest gemacht, was so mit unseren Handelsobjekten los ist. Wir wollen darüber sprechen, wie man Vermögen besonders sinnvoll aufbauen kann, indem man aktiv eingreift. Und viele Dinge mehr. Es ist selbstverständlich ein Spaziergang. Hallo Stefan.
Grüße Marco.
Genau, unser Format, was uns großen Spaß macht. Stefan und ich unterhalten uns so, wie wir das schon ganz oft auf Spaziergängen getan haben. Nur ihr hört quasi zu. Wir haben immer die gleichen Rubriken. Ja, Wahrheit zum Vermögensaufbau. Picken wir uns eine raus, damit geht's gleich los. Dann starten wir mit so in den Immobilienmarkt mit ein paar KPIs und News, die uns aufgefallen sind. Reden über unser eigenes Portfolio, bisschen was zur Immocation und auch noch immer ein Thema Persönlichkeitsentwicklung. Genau, wie geht's dir, Stefan?
Mir geht's gut. Der Kleine ist jetzt nach einem Jahr in die Kita und also ist jetzt in der Eingewöhnung und alle haben uns vorgewarnt, dass damit quasi eine neue Welle an Krankheiten durch unsere Familie ziehen wird. Und siehe da, nach 2 Wochen gibt's schön Magen-Darm erstmal zu Hause. Also meine Frau hat quasi vorgestern Abend hat sie bei mir geklopft und hatte den Kleinen in der Hand, kannst du mir mal helfen und war komplett weiß von erbrochener Milch. Genau, ich würde sagen, wir sind mitten im Game angekommen. So, aber ansonsten geht's uns gut. Habe ich gerade Spaß an den Dingen, die wir machen und alles prima. Vielen Dank.
Sehr schön. Also du weißt, um den Kleinen tut es mir natürlich sehr leid, um dich nicht. Du hattest zu lange ein Premium-Baby und schön, dass du jetzt auch mit sowas zu tun hast. Ja, genau. Ich wollte gerade ein Testament schreiben. Das habe ich dann doch wieder sein lassen, weil wir Blutdruckwert. Das System hat uns beide sehr beschäftigt. Ich hatte sehr hohen Blutdruck beim Sport. Dann so ein Messgerät installiert. Das hat mich quasi für halbtot erklärt. Jetzt habe ich aber eine ärztliche Messung, die in einem sehr gesunden Bereich ist. Deswegen bin ich auch heute wieder sehr happy, dass es doch noch nicht ganz vor knapp ist. Aber ihr wisst, wir beschäftigen uns auch so ein bisschen mit Longevity. Und Stefan ist da schon einige Kapitel weiter beim Thema Blutdruck und hat das schon eingestellt und im Griff. Und ich habe gefühlt noch Messfehler, aber es scheint doch nicht ganz so schlimm zu sein. Und der Lebensstil, den ich pflege, scheint einigermaßen zu funktionieren, glücklicherweise in Sachen Blutdruck zumindest. Genau, okay, so geht's uns. Jetzt fangen wir an. Wahrheit zum Vermögensaufbau und finanzieller Freiheit. Wir haben eine Sache rausgepickt. Da geht's um das Thema, wie toll es ist, dass man aktiv eingreifen kann, wenn man sich Immobilien kauft und dass man sie aktiv aufwerten kann. Das hat uns ganz große Freude gemacht, deshalb, weil wir haben ein Video aufgenommen, das seht ihr auch in 3-4 Wochen auf dem Immocation YouTube-Kanal. Wir machen einmal so ein Portfolio-Update, werden das auch ausführlich hier im Spaziergang dann quasi besprechen. Das machen wir aber erst im nächsten Spaziergang, weil wir dann auch noch die Offside mit unseren Co-Investoren hatten. In dem Video gibt es auf jeden Fall einen kompakten Überblick und da haben wir dann so ein paar Vorher-Nachher-Bilder angeschaut von Mehrfamilienhäusern, die wir beziehungsweise allen voran, in dem Fall Bodo und Martin, unsere Co-Investoren, entwickelt haben. Und sind einfach begeistert, also jetzt einfach nur mal visuell begeistert. Ja, wenn du siehst, was da für Müllsäcke rumliegen, wie so ein Garten aussieht, ein runtergerocktes Haus mit Wellblechhütten dahinter und furchtbar. Und zack, aufs Nachherbild. Und das ist eine komplett frische Fassade, eine gepflasterte Gartenanlage mit sauberen Grünflächen und so. Du kannst richtig an dem Bild sehen, wie diese aktive Aufwertung den Wert der Immobilie steigert. Überall Balkone angebaut. Und jetzt ist ja immer die Frage eben klar, lohnt sich das, ne? Und lohnt sich in dem Fall sehr. Da könnt ihr, wie gesagt, im Video den Business Case auch genau angucken. Ich möchte immer ein Beispiel noch nennen. Das habe ich hier schon seit, glaube ich, einem Jahr auf dem Zettel, dass wir mal hier im Spaziergang drüber sprechen. Ihr kennt das Beispiel vielleicht auch. Das war unsere dritte Wohnung, oder? Also ich habe eingekauft, du hast eingekauft. Das war ja 2016. Wahrscheinlich. Also irgendwie die dritte Wohnung. Ganz simpler Case. Die Wohnung war Messi-Zustand, kann man sagen. 30.000 Euro gekostet. Wir haben 10.000 Euro reingesteckt. Wir haben das damals, das war dann wirklich, wir hatten ja nicht viel Eigenkapital, das war fast unser gesamtes irgendwie Eigenkapital, was wir noch zur Verfügung hatten. Ne?
Wir haben das also noch nicht viel Ahnung.
Genau, also gar nicht. Ne? Wir haben dann über die Ferne den Handwerker koordiniert mit WhatsApp und so und haben es aber so gemacht, dass wir den Kaufpreis bar bezahlt haben, also die 30.000 bar bezahlt und mit dem letzten Eigenkapital so ungefähr die Sanierung. Ein bisschen Puffer hatten wir logischerweise noch, aber so. Und dann sind wir zur Bank gegangen und haben gesagt, was ist diese Wohnung jetzt wert? Und ich weiß nicht mehr genau, was rauskam, aber es kam mindestens 50 raus, glaube ich, ne?
Ja, eher noch mehr. Ja, 60, glaube ich, kam als Bewertung. Ja.
60, so. Und da sieht man so schön, wie das funktioniert. Ne? Also wir haben hier aktiv eingegriffen. Wir haben eine Wohnung gekauft. Die hätten viele Leute mit der Kneifzange nicht angefasst. Hatten fairerweise nicht so viel Aufwand. Ich glaube, du warst einmal vor Ort und ich einmal, oder?
Ja.
Genau. Und haben damit Werte gehoben von 10.000, 20.000 Euro. Die wir auch tatsächlich auf dem Konto hatten, noch durch den Kniff, dass wir es erst selber quasi vorfinanziert haben.
Übrigens, Obacht, wenn man das macht, wenn man etwas erst kauft und dann nachträglich finanziert, gibt es steuerlich ein paar Dinge zu beachten. Das Beste ist, dass man sich das Geld, was man vorstreckt, auch schon von irgendwem geliehen hat. Im Zweifelsfall leiht es einem die eigene Frau oder sowas, weil das dann eine Umschuldung ist und dann klar,
und die Schuldzinsen absetzen
kann. Dass die späteren Zinsen aus dem Darlehen auch wirklich für die Finanzierung der Immobilie sind und nicht für irgendwas Privates. Also nur muss man im Kopf haben. Aber ja, das war das erste kleine Aufteilungsprojekt und Aufwertungsprojekt und 10.000 investiert, wahrscheinlich die Wohnung um 20.000 im Wert gesteigert. Jetzt, wenn man jetzt die Häuser in Eberswalde sich anschaut, wo Bodo und Martin einfach einen sensationellen Job machen, das ist natürlich, also die sind Profis in dem, was sie da tun, ne? Das ist natürlich eine andere Liga jetzt, aber
mittlerweile sind sie Profis, haben wir auch gemeinsam über die Jahre gelernt, ne?
Logisch, muss ja jeder, also jeder fängt ja irgendwann mal an mit zitternd die erste Wohnung quasi entscheiden und wenn du dir das jetzt anschaust, so ein Haus, und das kaufst du für 600.000 Euro vielleicht. Und du machst alle diese Wohnungen, du machst die ganzen Gemeinbereiche, du sanierst das Treppenhaus, also auch einfach, du machst auch die Dinge, die optischen Unterschied machen. Dadurch sprichst du nach und nach ein völlig anderes Mieterklientel an, sodass nach und nach in diesem Haus Leute einziehen, die gerne 12 oder 13 Euro Miete bezahlen, einfach weil das für neuwertigen, schönen Wohnraum eine angemessene Marktmiete ist und nicht 4,50 Euro oder 5 Euro, wie das die Altmieter für den Bestand hatten und du in dem Zustand auch das nicht hinbekommen hast, da ein anderes Klientel anzusprechen, da hebst du einfach den Wert eines solchen Hauses wahrscheinlich locker um den Faktor 2. Lass uns sagen, das ist 1,2 Millionen hinterher wert. Und von diesen 600.000 Euro hast du einen Bruchteil selber an Geld investieren müssen. Insbesondere, wenn du mal berücksichtigst, dass du das ja alles von der Bank problemlos geliehen bekommst oder zurückbekommst, weil ja der Wert der Kreditsicherheit quasi steigt. Ich bin immer wieder beeindruckt davon, was für Summen an Vermögen da entstehen. Lass uns sagen, das kostet sogar 300.000 Euro, was wahnsinnig viel Geld wäre, diese Sanierung durchzuführen. Und dafür steigern wir den Wert um 600.000. Immer dieses Verhältnis 2:1. Dann habe ich mit diesem Haus 300.000 Euro freies Vermögen geschaffen. Was muss ich sonst tun in meinem Leben, um 300.000 Euro Vermögen aufzubauen? Zusätzlich zu allem, was ich sonst irgendwie mache. Und jetzt macht man das nicht als erstes, aber es ist halt etwas, was man lernen und was man beeinflussen kann. Und das finde ich eben das Tolle daran. Ne? Ich kann mich auf den Weg machen und kann mit der ersten Wohnung anfangen. Das mache ich vielleicht 2-3 Mal. Irgendwann ist eine Wohnung sanieren für mich nichts Besonderes mehr. Ein Haus mit 10 Wohnungen, das ist einfach nur 10-mal etwas tun, was ich schon getan habe. Ein Treppenhaus und was auch immer, das kann ich mir auch vorstellen. Da wächst man rein und auf einmal hat man eine Fähigkeit, mit der man in 1 oder 2 Jahren ein solches Projekt umsetzen kann und damit mehrere 100.000 Euro Vermögen zusätzlich aufbaut. Das ist der Weg in finanzielle Freiheit und in sehr, sehr große Vermögen. Ne? Und das ist auch etwas, was Immobilien so klar von Aktien, ETFs oder sowas unterscheidet. Da kann ich einen Sparplan bedienen, kann vielleicht noch mich an irgendwelchen Trading-Dingen oder sowas versuchen, aber was ich mit Sicherheit nicht tun kann, ist einen solchen Hebel des aktiven Eingreifens zu nutzen, der zu solchen krassen Sprüngen führt.
Das ja auch, ich nutze ja den Hebeleffekt. Also ich hebe einen Wert auf etwas, was sehr, sehr teuer ist, was ich mir nie leisten hätte können aus dem Eigenkapital, hebe den Wert aber auf die Gesamtsumme, die ich mir von der Bank geliehen habe, und deshalb kommt da so ein unfassbarer Stundenlohn auch raus, wenn ich das mache.
Ja, und also wirklich unfassbare Stundenlöhne. Und ich habe mich jetzt, das ist noch ein Gedanke, den ich hatte, am Wochenende habe ich eine ganz, ganz tolle Teilnehmerin auf dem Abschlussworkshop von der Masterclass, also von unserer Masterclass getroffen in Leipzig beim Frühstück. Olga, freue mich, wenn du das hörst, ja, und haben uns über ihre Reise unterhalten, wie sie die Verantwortung für die finanzielle Zukunft ihrer Familie übernimmt. Toll, dass sie da als Frau auch reingeht, weil das ganz oft ja andersrum in der Verteilung ist. Und ich glaube, sie hat das ultra gut gemacht, da jetzt durchzustarten. Wir haben uns am ganzen Tisch darüber unterhalten, hey, ist denn dieser Weg richtig dann strategisch, dass man dann irgendwann Mehrfamilienhäuser kauft oder soll man irgendwelche anderen Sachen machen und so. Und dann wieder richtig in mir gemerkt, wie ich genau das so einen tollen Weg finde. Also wenn man mit ein paar Wohnungen anfängt und irgendwann diesen Mehrfamilienhaus-Skill sich drauf schafft, ist echt schwer, das zu toppen, was den Hebel auf die eigenen Finanzen, auf den eigenen Wohlstand angeht. Ich muss mir auch gar nicht so schnell machen. Ich kann mir 5 Jahre Zeit lassen, das mit den Wohnungen richtig zu lernen. Und dann lasse ich mir 3 Jahre Zeit für das erste kleine Mehrfamilienhaus, mit dem ich vielleicht 200.000 Euro Vermögen aufbaue. Und danach wiederhole ich das 2-3 Mal im Abstand von 2 Jahren. Das ist überhaupt kein Raketentempo. Das kann ich ganz gemütlich machen, neben allem, was ich sonst im Leben mache. Und dann baue ich damit 800.000 Euro, 1 Million Euro Vermögen auf. Und jetzt reden wir gerade über 10-12 Jahre. Das ist einfach krass, so, ne?
Ja. Und es muss nicht das Mehrfamilienhaus werden, ne? Also, das, auch im Kleinen. Denkt einfach darüber nach. Das ist ja im kleinen Maßstab bei einer kleinen Wohnung ist das sehr, sehr, sehr viel weniger Arbeit, aber hebt schon ganz gewaltig Vermögen. Ihr könnt richtig, richtig Meter machen. Ihr wisst, ihr kennt unseren Vergleich immer mit ETF, sagen wir mal 7%. Ja, wenn du einfach nur bei einer Immobilie schlau hebelst und das einigermaßen ordentlich machst, dann hast du schon mal zweistellige Eigenkapitalrenditen, über 10%, 15%, 20% ist gar kein Problem, das macht schon mal einen riesen Unterschied. Wenn du dann noch aktiv aufwertest, ist das ein komplett anderes Spiel in Sachen Vermögensaufbau. Wir haben ganz oft vor ein paar Jahren, da habe ich immer gesagt, naja, stell dir vor, du kaufst halt die Aktie vom vom Daimler, ja, ich komme aus Stuttgart und hast natürlich Daimler-Aktien. Wie viel Chance hast du zu beeinflussen, wohin der Daimler-Aktienkurs geht? Du hast überhaupt keine Chance. Natürlich gibt es bei Immobilien auch Impact vom Markt. Also wenn sich die Zinsen verändern, ändert sich Immobilienpreis zum Beispiel, haben wir erlebt. Aber du kannst quasi wirklich aktiv aufwerten. Das kannst du mit deiner Daimler-Aktie nicht machen. Bei den Immobilien schon und auch im Kleinen. Ich möchte nochmal ein kleines Rechenbeispiel machen. Jetzt wirklich die erste Wohnung. 320 Euro Miete, nehme ich jetzt mal 12, das ist die Jahreskaltmiete, und mache einen Faktor von 20 drauf. Und jetzt sage ich einfach mal, diese Wohnung hätte einen, wenn als Faktor 20 wäre, ja, diesen Ludwigsburg, nehmen wir mal Faktor 20, weil es einfach ist. Dann wären das 76.800 Euro, die die an Wert hat. Diese selbe Wohnung hat mittlerweile ungefähr 500 Euro Miete. 500 mal 12 mal Faktor 20 ist 120.000 Euro. Also ich habe jetzt statt 76.000 Wert 120.000 Euro Wert. Und das ist tatsächlich in dieser Wohnung auch so passiert. Während wir es auch eben geschafft haben, die Miete so zu steigern und das, was wir in die Wohnung stecken mussten, da war ein Anteil von einem Heizungseinbau, was im ganzen Haus passiert ist, quasi mit drin, und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Wir haben die Heizung auch noch von der Bank finanziert. Das heißt, wir haben zusätzlich kein Eigenkapital zugefügt, sondern haben das über die Bank finanziert und konnten das Ganze auch noch von der Steuer absetzen. Während wir quasi hier die, was sind das, 45.000 Euro Wertsteigerung in der Immobilie herbeigeführt haben. Die läuft jetzt gerade aus der 10-Jahres-Frist, ne? Das passiert ist dann dieses Jahr, kann man sich überlegen, ob man die verkauft. Dann hat man den Wert quasi direkt auf dem Konto, kann versuchen, jetzt noch irgendwie nachzubeleihen und wieder Eigenkapital rauszuziehen oder was auch immer man damit machen will. Das ist unglaublich wertvoll und deswegen haben wir das auch noch wirklich skaliert. Ich wollte nur ein paar kleine Ankerpunkte. Wann geht's einfacher? Ja, also wenn ihr jetzt eine Wohnung im Ankauf habt, ihr seid am Anfang, ihr wisst, da gibt's einen Mieterwechsel, dann könnt ihr natürlich leicht aufwerten. Ist die Wohnung schon leer, könnt ihr auch leicht aufwerten. Wahrscheinlich ist sie auch teurer, wenn sie leer ist, aber das macht's leichter, ne? Weil ihr könnt natürlich schneller aufwerten, wenn da aktuell kein Mieter drin ist. Wenn ihr eine Wohnung im Ankauf habt, die sehr underrent ist, gibt es viele Aufwertungsmöglichkeiten. Ihr könnt auch mit Modernisierungsumlagen dann ganz korrekt quasi die Miete steigern. Ihr könnt noch viel einfacher und wahrscheinlich öfter zum Ziel führen, mit richtig guten Mietergesprächen hingehen und sagen, was willst du in deiner Wohnung? Okay, neue Boden, neue Küche, wir bauen das ein, dafür steigen wir die Miete, machen eine einvernehmliche Mieterhöhung. Schon habt ihr den Wert eurer Immobilie gehoben und müsst in Summe, natürlich, könnt ihr vorher ausrechnen, weniger für das investieren, was ihr dann da einbaut. Genau, Tipp noch, Aufwertung, wenn ihr es im größeren Stil macht, gerne auch mit der Bank im Vorfeld abstimmen, also sowas wie dann einen aufgewerteten Wert nachher heben durch eine Nachbeleihung, haben wir schon oft gemacht. Wir haben früh mit den Banken immer gesprochen, gesagt, dass wir das vorhaben, inklusive man kann beim Ankauf sich diese Dinge schon mitfinanzieren lassen, macht natürlich besonders Sinn. Die Bank hat dasselbe Interesse wie ihr, wenn der Wert dieses Vermögenswertes, also wenn der Vermögenswert steigt, der im Immobilie, die Bank für euch finanziert hat, freut sich die Bank genauso.
Haben wir gerade wieder ein Treffen mit Sebastian von der HVB gehabt, mit unserem Banker da seit vielen Jahren, wo wir genau darüber gesprochen haben, ne? Welche Häuser sind jetzt wie weit und wo können wir das jetzt gerade mit einer zweiten Runde möglicherweise machen? Also wirklich, da rennt man im Zweifelsfall auch offene Türen ein, weil ja für die Bank das Geschäftsmodell ist, Geld zu verleihen. Natürlich macht sie das gerne, wenn die Sicherheit des Hauses entsprechend hoch ist und genau daran arbeitet man mit der Aufwertung, ja. Ne?
Ja. Großer Fan sind wir vom Balkon übrigens, wollte ich noch als Aufwertungsmöglichkeit, ne? Das schafft ja zusätzlich tatsächlich Wohnfläche.
Erhöht aber hebt die Wohnung Wohnwert. In einen anderen Standard, ne? Also Leute setzen einfach Kreuzchen bei ihrer Suche nach Immobilien, hat Balkon und damit bist du entweder drinnen oder raus mit diesem Haken. Ne?
Und geht, also wir haben das jetzt, ich weiß nicht, bei wie viel Mehrfamilienhäusern gemacht. Muss man natürlich vorher klären, ob das funktioniert. Überall kriegt man Balkone nicht hin, aber diese angeständerten Balkone ist schon teuer. Also klar, ne? Aber du musst auch nicht sofort sagen, boah, das muss in Jahr 1 amortisiert sein oder so, sondern du hebst einfach echt massiv Werte.
Balkone würde ich immer überall dran bauen, gefühlt. Ne? Wir haben, glaube ich, im letzten Jahr 80 Balkone gebaut. Wirklich.
Wenn es reicht.
Viele Balkone, so viele
mal
Balkone.
Allein Joachimsthal sind ja 40, glaube ich. Da hat ja jede Wohnung einen Balkon, glaube ich.
Magdeburg, Nauen, Eberswalde, also Wahnsinn. Weißt du, ich habe immer zu wenig Zeit, das zu tun, was ich so gerne tue, nämlich Excel-Modelle zu bauen. Das macht mir einfach wirklich Freude, komplexe Sachverhalte in so ein Rumspielmodell zu bauen. Eine Sache, die ich immer schon im Kopf habe und die mir gerade wieder in den Kopf kam, war, ich wollte so gerne mal ich wollte gerne mal so ein Modell bauen, ich versuche es dir mal zu skizzieren und dann könnt ihr mal sagen, ob das für euch was ist, was ihr interessant fändet und dann schaue ich, ob ich das irgendwann mal hinkriege. Ich wollte mal simulieren, hey, du hast deinen Job, du steigst irgendwann mit einem Gehalt ein in einem gewissen Alter und jetzt investierst du 5 oder 6 Tage die Woche in Karriere und dadurch entwickelt sich dein Gehalt natürlich nach oben. Also du investierst sehr viel Zeit, 60 Stunden die Woche, dein Gehalt entwickelt sich mit irgendeiner bestimmten Rate nach oben, schon überproportional gut, weil du so viel Zeit investierst. So. Und irgendwann hast du aber auch Eigenkapital und Bonität zur Verfügung und stehst ja jetzt jedes Jahr eigentlich theoretisch vor der Wahl, ich könnte statt weiterhin 60 Stunden zu arbeiten und den nächsten Karriereschritt zu forcieren, könnte ich mein jetziges Gehalt mehr oder weniger einlocken, was in jedem Konzern geht. Also du fliegst ja nicht raus, nur weil du auf einmal Dienst nach Vorschrift machst, sinngemäß, ja. Und ich arbeite jetzt noch 40 Stunden die Woche oder 35 Stunden die Woche und nutze 1 oder 2 Tage, um dieses Immobilienthema anzufangen. Und da baut man so einen zweiten Stream. Wie funktioniert Vermögensaufbau mit Immobilien? Wie zahlt sich da die Zeit aus? Am Anfang sehr wenig, irgendwann immer mehr. Irgendwann kann man solche Projekte machen und sowas. Ich glaube nämlich, dass man das ernsthaft herleiten kann, dass man wahrscheinlich relativ früh im Leben an einem Punkt ist, dass das wirtschaftlich dumm ist, weiter diese ganze Zeit in quasi Gehaltssteigerungen zu investieren, wenn man mal 10 oder 15 Jahre in die Zukunft schaut. Ne? Ich wollte das immer schon mal so zum Rumparametrisieren haben.
Es ist das wäre super geil. Wir reden ja immer über den Stundenlohn, der da rauskommt. Es ist klar, wie das ausgeht, aber das wäre super geil.
Es wäre so toll. Ich glaube, es wie immer, es öffnet einem die Augen, das mal wirklich zu sehen im Mittelfrist.
Ja. Du also das mal. Also die letzte Excel habe ich gebaut. Soweit ist es schon. Ja. Wenn du dich erinnerst.
Die Fehler habe ich korrigiert, bevor wir aufgenommen haben.
ETF versus Immobilien, kommt auch bald ein Video.
Die letzte vernünftige habe ich gebaut, die gibt's auf immocation.de/pv, das ist nämlich der Immocation-PV-Rechner.
Okay, also du darfst in Zukunft wieder Excel bauen. So, das zum aktiv aufwerten. Ich glaube, Thema ist verstanden, dass es macht einen unfassbaren Unterschied. Ja, wir wollen nicht 7% Eigenkapitalrendite, wir wollen zweistellig und wenn wir statt 15 25 haben, weil wir Vermögen heben, brutal, was das bedeutet über 10, 20, 30 Jahre. So, dann kommen wir zum Immobilienmarkt und News. Wir fangen quasi mit unseren KPIs an seit 2022 und den Erfahrungen dort mit 2023 dann noch der Zinserhöhung. Gucken wir uns ja immer die Zinsen an. Wir waren letztes Mal ziemlich unaktuell, weil der Spaziergang, glaube ich, eine Woche später released wurde, als wir ihn aufgenommen haben. Da waren dann schon sehr aufregende Sachen passiert. Die EZB hat den Leitzins gesenkt auf 2,5%. Das war im März eben. Und zeitgleich sind die Bauzinsen ungefähr um 0,5% gestiegen, zumindest kurzfristig mal, nicht ganz. Ich gucke jetzt also auch wieder auf die Bauzinsen. Die Bauzinsen sind ja durch den März durch auf, also Anfang März sind sie rein mit 3,4, 3,5. Ich gucke aufs Interhyp-Zinschart, ja, 10 Jahre. Entschuldigung, ich war noch auf 15 Jahre, Moment. Da wollen wir mal den gleichen Wert vergleichen. Also Low Februar 3,3, März geht rein mit 3,4 und dann geht sprunghaft hoch auf 3,7,3. Jetzt ist es bei 3,6,9. Also es scheint sich irgendwie da oben jetzt gerade ein bisschen zu bewegen. Also man kann schon davon sprechen, dass da jetzt 0,3, 0,4 wohl in den Bauzinsen hochgegangen ist. Wir haben das letzte Mal noch dann gesprochen darüber, dass man sich natürlich auch den 10-Jahres-Swap angucken kann, so ein bisschen um ein bisschen mehr in die Zukunft zu schauen, was natürlich auch nicht möglich ist. Der hat das eben dann Anfang März schon abgebildet. Du konntest also, wenn du die Charts übereinander legst, dann könntest du sehen, dass du in dem 10-Jahres-Swap-Satz quasi schon etwas früher sehen kannst, dass dann die Bauzinsen auch hochgehen kann. Der hat was Ähnliches jetzt hinter sich. Der ist jetzt gerade bei ungefähr 2,7, während wir das aufnehmen, ein bisschen drunter. Ja, genau. Was ist da passiert? Das ist ja so super spannend. Ich glaube, wenn ihr regelmäßig hier im Immocation zuhört, wisst ihr das nochmal. Also die EZB senkt die Zinsen und zeitgleich gehen die Bauzinsen um 0,3, 0,4, 0,5 hoch. Das war auch, ich weiß noch, ich habe dann gepostet auf LinkedIn und so, hier EZB-Zinsentscheid. Was passiert wohl mit den Zinsen? Dann haben die ersten Baufinanzierer, die ganz nah da quasi dran sind, weil zeitgleich, ich glaube fast taggleich, war dieses Schuldenpaket von März bekannt geworden, dass wir jetzt über 500, vielleicht noch 800 Milliarden irgendwie sprechen, zusätzliche Liquidität quasi in den Markt.
Naja, also für Infrastruktur plus Bundeswehr oder Verteidigung mit einer sehr weiten Reduktion über 1% raus aus der Schuldenbremse, also eigentlich eher eine Billion aufwärts. Ja.
Genau, und dann hatten schon die Ersten, die da sehr nah dran sind, auch die Kollegen von der Indrip kommentiert, ey, boah, also Wahnsinn, das geht schon hoch in den Bauzinsen, wir sehen es schon. Ja. Und da hat man nochmal schön gesehen in dem Moment, die Leitzinsen, natürlich hat das Auswirkungen auf die variablen Zinsen, also auf die aktuellen Zinsen, aber wenn ihr eine Immobilie festschreibt für 10 Jahre, dann preist ja die Bank ein, wo sie glaubt, wo die Zinsen hochgehen. Und ein Event, ich will es nicht sagen so kleines Event, aber ein Event, wo man sagt, man gibt es als Deutschland sehr viel mehr Geld aus, hat dann schon diesen Impact gehabt. Ich sage deshalb kleines Event, weil ich finde, man muss immer bei sowas rauszoomen. Wenn man da jetzt auf einen Zeitraum von 4 Wochen reinguckt und mittendrin steckt, dann oh krass, ja, also Wahnsinn, jetzt macht die Bundesregierung neue Schulden, das ist natürlich eine Riesennachricht, ist schon klar. Aber wenn ich über ein paar Jahre rauszoome, dann ist, also es ist verrückt, wie solche Events passieren können. Und kein Mensch hat sie vorher auf dem Zettel. Also es ist wirklich die Monate davor. Wir haben alle uns erzählt, jetzt Zinsen relativ stabil, die gehen so langsam peu à peu runter bis Jahresende. Nicht, dass keiner hat gesagt, ich weiß, dass das passiert, aber man war sich schon relativ sicher in der Prognose, weil gefühlt rede ich darüber mit 50 Leuten oder 100 Leuten, die haben alle relativ ähnlich dann gesagt, ja, wahrscheinlich geht's so leicht runter in den unteren Dreierbereich, vielleicht sehen wir am Ende des Jahres eine 2, irgendwas in den Bauzinsen. Und kein Mensch hat auf dem Zettel, dass März die Kehrtwende macht und plötzlich sowas passiert. Das ist ja eines von x beliebigen Events, die man sich jetzt definieren kann. Keine Ahnung, was Trump macht, was sonst in der Welt passiert, was plötzlich einen Einfluss darauf hat und niemand vorher auf dem Zettel hat. Ja, und das ist das, was wir immer wieder versuchen zu erzählen. Du kannst es wirklich nicht wissen. Ja? Und die Zinsen sind nicht außergewöhnlich hoch gerade, wo man sagen kann, ja, das Normalniveau, was wir kennen, weil es halt 10 Jahre lang so war oder noch länger, ist jetzt irgendwie zwischen 1-2%. Ne? Das kann man nicht sagen. Ja? Also wir wissen nicht, wo die Zinsen hingehen.
Ja, ich habe mich ein bisschen gefreut, weil ich ja immer versucht habe zu erklären, warum ich mich an diesen ganzen Zinsspekulationen nicht beteiligen möchte. Und es ist interessant zu sehen, dass dieselben Leute, die vorher genau wissen, wohin sich die Zinsen entwickeln, jetzt genau wissen, warum sie sich dann anders entwickelt haben. Das ist ein bisschen wie der Typ, der abends in den Nachrichten immer erklären kann, warum die Börse sich jetzt heute so entwickelt hat, selber aber kein Geld damit verdient, dass er das auch für den nächsten Tag weiß. Also es ist halt einfach wirklich, es gibt Dinge, die sich außerhalb von dem, was wir halt vorhersagen können, bewegen und die haben einen Einfluss und deshalb darf man sich da, glaube ich, auf nichts verlassen. Das ist einfach so.
Ja? Auch Dinge, die, nochmal, ich finde das nicht so ein Riesenevent, wenn ich gucke, warum sind 2022 Zinsen hochgegangen? Ja, ich eine weltweite Pandemie und ein Krieg, der ausgebrochen ist.
Ja, ich finde das schon ein sehr großes Event.
Ist auch nur Deutschland, ne?
Ja, das so. Ist nur Deutsch, aber zeitgleich wird quasi darüber diskutiert, ob es Eurobonds vielleicht gibt oder die EU Schulden aufnimmt, ob die Starken den schwachen Ländern helfen, mehr Schulden aufzunehmen, ob alle Länder massiv aufrüsten müssen. Es gibt parallel dazu quasi Handelskrieg mit den USA, der beginnt jetzt mit mehr Zöllen. Also ich glaube schon, es gibt viele Dinge, die da reinspielen und natürlich, also Deutschland hat eine Staatsquote von, glaube ich, 50%. Also das ist quasi der Anteil, den der Staat an dem, was in Summe im Bruttoinlandsprodukt ist, es dann, glaube ich, stattfindet, ausmacht. Das ist schon logisch, wenn der Staat substanziell etwas an seinem Umgang mit Geld ändert, dass das einen Einfluss auf die Inflation haben kann. Und die Zinsen ja quasi das primäre Steuerungsinstrument da drauf oder dagegen erstmal sind. Deshalb, ich finde schon, das ist ein großes, und das ist für mich auch jetzt überhaupt nicht ausdiskutiert. Das war ja erstmal nur die Spontanreaktion, wenn man so möchte, wie an der Börse. Das kann, also für mich ist das auch völlig plausibel, wenn einfach das Zinsniveau sich jetzt auf einem deutlich höheren Niveau dann irgendwann stabilisiert. Lagarde hat sich hingestellt und also eine EZB-Präsidentin hat sich hingestellt und hat gesagt, ja, tun wir uns ehrlich gesagt jetzt in der Gesamtgemengelage schon schwer, so wie früher klare Signale zu geben, wohin es jetzt die nächsten 2-3 Male geht. Also wenn man einfach mal ganz plain vanilla ausdrückt, was sie gesagt hat, hat sie gesagt, wir wissen es halt selber nicht und wir müssen uns ehrlicherweise auch immer an dem Tag, an dem wir es entscheiden, dann mal kurz tief in die Augen gucken, was jetzt gerade richtig ist und kann auch mal 2-mal nacheinander in unterschiedliche Richtungen geben. Punkt.
Genau, ich lese vor aus dem Handelsblatt, einen weiteren Anstieg der Zinsen erwartet die Regierung jedoch nicht. Es sei davon auszugehen, dass der Kapitalmarkt mit dem Zinsen der Renditen für Bundeswertpapiere, dem Schuld, bla 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 bla. Ein erneuter Anstieg bei unveränderter Informationslage wird als unwahrscheinlich eingeschätzt, lautet das Fazit der Regierungspolitiker. Es ist einfach bla bla bla. Gleichen Atemzug sagt die FDP, das glaubt sie noch überhaupt nicht, klar, weil sie jetzt natürlich quasi Opposition ist. Man kann es wirklich nicht wissen. Ist wie immer unsere Botschaft. Was bedeutet das?
Ich finde es erstmal fundamental ist ja schon immer ein ganz guter Ansatz, ne? Einfach über volkswirtschaftliche Zusammenhänge zu kommen. Und für mich ist es rein volkswirtschaftlich erstmal logisch, wenn die Europäische Union in der Summe massiv viel mehr Geld jetzt ausgibt für das Thema Verteidigung und andere Dinge, dass das eher inflationär als deflationär wirkt. Das ist für mich
absolut.
Und das gleiche ist andere Argumente. Aber ich, für mich ist das erstmal sehr plausibel.
Auch zeitgleich ist die Angst rund um Trump, die Angst vor Inflation durch das, was Trump da macht, ne, irgendwie größer geworden. Und das ist mit Sicherheit auch da drin.
Ich meine, mega spannend ist ja übrigens, wenn man das mal weiterdenkt, ein 500 Milliarden Euro Infrastrukturpaket. Also Infrastruktur im engeren Sinne ist, da wird etwas gebaut oder saniert. Das trifft jetzt auf eine wegen der letzten 2-3 Jahre und dem, was passiert ist, massiv zurückgegangene Bauwirtschaft. Also es sind ja einfach Kapazitäten abgebaut worden, mangels Nachfrage und ein Fachkräfte- oder Arbeitskräftemangel, den wir in der Breite in Deutschland haben. Jetzt vergibt der Staat quasi so zwangsweise fast, weil man hat es jetzt als Budget und so ein Staat gibt das dann ja auch aus, vergibt man jetzt diese ganzen Aufträge, saugt damit weiter Kapazitäten aus der Bauwirtschaft aus. Das muss aus meiner Sicht insbesondere inflationär auf Baupreise und diese Dinge führen und muss es noch schwerer machen, dass ernsthaft gebaut wird, solange das nicht komplett aus der Privatwirtschaft kommt. Also und das wiederum hat sehr wahrscheinlich einen Impact auf die Mieten, weil wenn einfach das mit dem Bauen noch schwieriger wird durch diese Bewegung, muss es eigentlich quasi in den Beständen landen, die Nachfrage, ne? Also für mich steckt da neben einer Erwartung, dass die Zinsen etwas höher sein könnten, mindestens genauso wahrscheinlich drin, dass die Mieten sogar noch deutlicher steigen könnten, als das schon klar ist, ne?
Ja, ich wollte gerade darauf hinaus, was passiert jetzt dem privaten Immobilieninvestor? 3 Fälle. Fall Nummer 1, der private Immobilieninvestor, wie wir ja auch, hat Immobilien im Bestand und hat sie langfristig festgeschrieben. Inflation ist gut dafür aus Vermögensaufbausicht. Mieten werden weiter steigen. Die Mieten laufen weiter den Bankraten davon, was wir wirklich, wirklich deutlich spüren in den letzten 2 Jahren und sich extrem positiv auswirkt. Szenario 2, der private Immobilieninvestor befindet sich gerade im Ankauf. Da kann ich nur sagen, lasst euch nicht beirren von, ich zahle jetzt 0,3, 0,4 mehr Zinsen. Das ist ärgerlich, aber am Ende scheißegal für die Gesamtrechnung. Auch die würden wir immer festschreiben. Versucht es in der Verhandlung mit einzubeziehen. Wenn ihr sagt, hey, ich habe ein bisschen höhere Bauzinsen. Das geht ja jedem anderen potenziellen Interessenten auch so. Also was mindestens mal gilt seit 2022, nicht in einen Deal verlieben und im Zweifelsfall viele, viele Angebote parallel abzugeben und zu versuchen zu verhandeln, gilt umso mehr, wenn wir noch ein bisschen volatiles Zinsumfeld sehen. Auch dieses Jahr super, super geil für einen Ankauf. Also ist, glaube ich, wirklich, wirklich gut, weil man günstiger einsteigen kann. Fall Nummer 3, Szenario Nummer 3. Man hat angekauft mit der Idee, schnellstmöglich zu verkaufen, also Fix and Flip, Immobilienhandel. Obacht, euer potenzieller Käufer hat möglicherweise ein Leistbarkeitsproblem mit den gestiegenen Zinsen, je nachdem, was da passiert. Muss man sich halt auch darauf einstellen, dass man das nicht wissen kann. Wir werden gleich noch ausführlich darauf eingehen, weil wir auch einen Stresstest bei uns gemacht haben. Ich will noch einen Exkurs machen zu Trump. Trump möchte viel Geld drucken, gerne, über die US-Notenbank. Das weiß man. Er möchte also niedrige Zinsen haben. Der aktuelle Notenbankchef Powell ist kein so großer Fan davon, beziehungsweise er sieht sich, was ja auch richtig ist, als unabhängig. Also er darf das einfach entscheiden und sein einziges Ziel ist Geldmarktstabilität und deshalb wird er das immer in Einklang bringen mit steigender Inflation. Ich glaube, der Powell ist noch bis 2026 am Start. Trump hat schon des Öfteren angekündigt, dass er also vielleicht sogar dafür sorgen wird, dass am Ende die US-Notenbank quasi nicht mehr unabhängig ist. Dann kann er de facto Einfluss nehmen auf den Zinskurs oder mindestens mal, dass er einen Nachfolger, davon kann man ausgehen, installieren wird, der am Ende das macht, was Trump sagt. Was bedeutet, man kann vermuten, dass ab 2026 die Fed eher großzügiger ist, niedrigere Zinsen fährt und höhere Inflation wahrscheinlich in Kauf nimmt. Das allzu restriktiv kann dann die EZB auch nicht sein, weil dann erhebliche Nachteile für Europa entstehen. Also das ist auf jeden Fall was Spannendes, was man sich, glaube ich, angucken kann. Ich glaube, das ist so. Also ein Ereignis, das wahrscheinlich passiert, das einen relativ großen Impact auf den Zinsmarkt haben könnte.
Clever ist, glaube ich, sich jetzt so aufzustellen, dass einem das nach Möglichkeit alles eher egal ist, als dass es für einen kriegsentscheidend ist, ne? So. Also ich möchte nicht mit meinem Vermögen davon abhängen, was ein Präsident Trump macht oder nicht macht.
Nee, aber ich möchte auf jeden Fall Inflation gut aussitzen können beziehungsweise davon profitieren. Und das tun wir als Immobilieninvestor. Also,
kauf Immobilien, schreib die Zinsen 20 Jahre fest, kümmere dich um die Aufwertung, wie vorhin besprochen, dann ist dir das eh egal, ob du 0,3 Zinsen mehr oder weniger bezahlt hast bei dem Haus, das 600.000 mehr wert ist, und freu dich, dass 20 Jahre lang die Inflation die Mieten steigen lässt. Ne? Ich glaube, ja. So einfach ist es. So.
Genau. Nächster Punkt, News. Also die Koalitionsverhandlungen, Ergebnisse der Arbeitsgruppen. Du hast es so schön formuliert, da hat man sich auf ein paar Sachen geeinigt, bei ein paar ist man sich nicht einig. Das wurde jetzt an die Chefs eskaliert. Weiß nicht, ob es da schon Ergebnisse gibt, wenn dieser Podcast ausgeschaut wird. Ich glaube aber nicht. Wir sind, glaube ich, jetzt...
Die wollen ja bis Ostern fertig sein und wir releasen jetzt vor Ostern. Also glaube ich, dass das weiterhin der aktuelle Stand ist. Jetzt, ja.
Genau, also ich werfe dir ein paar Sachen zu. Wir haben hier vom Haus und Grund, ich glaube der Präsident, da gab es so eine Übersicht, da habe ich das her. Also die Arbeitsgruppen haben sich geeinigt zum Thema Wohnen, Miete, Bau und Energie. Ich lese nicht alle vor. Erster Punkt, geil, das Heizungsgesetz wird abgeschafft. Starker Punkt. Also, du hast es geil kommentiert gerade im Vorgespräch. Auch komisch für eine Demokratie irgendwie, ne? Da hat man eine strategische Richtung. Jetzt sind wir alle nicht große Fans von dem Heizungsgesetz. Und das kann man in vielen, vielen Facetten kritisieren. Aber schon, ja, jetzt wird das halt wieder abgeschafft. Ja, gut.
Also, erstens weiß ich nicht, ob das inhaltlich richtig ist, das abzuschaffen. Da habe ich für mich auch ein Fragezeichen dran. Wir haben immer versucht, das sehr differenziert hier zu diskutieren. Und ich bin nicht pauschal der Meinung, dass das quasi falsch ist, was man da versucht hat. Es ist ja auch einfach nicht richtig, die allermeisten Behauptungen, die darüber bis heute kursieren. Also, es hat zu keinem Zeitpunkt irgendjemand vorgehabt, den Leuten die Heizung aus dem Keller zu reißen und sonst irgendwas. Das ist mal Punkt eins.
Es kam ja wirklich deutlich abgemildert. Also wir haben echt keinen Stress gehabt.
Und es war ja auch nur ein Entwurf, der dann so zerrissen wurde. Also es war auch klar, dass das so nicht kommt. Also deshalb erstmal das zur Seite. Und ich halte es, wir müssen jetzt aber nicht allzu lange über Politik im großen Kontext reden, aber ich weiß nicht, ob wir uns als Demokratie einen Gefallen tun bei 4 Jahren Legislaturperiode, dass die eine Legislatur eine Regierung 3 Jahre lang daran arbeitet, etwas auf den Weg zu bringen, gewählt von den Bürgern, und danach die nächste Regierung hingeht und das umdreht. Und also jetzt quasi die einen machen das Heizungsgesetz und Cannabis-Legalisierung, die nächsten machen das Heizungsgesetz wieder weg und die Cannabis-Legalisierung wieder weg, aber schließen dann die Grenzen. Danach kommen dann die nächsten und machen die Grenzen wieder auf, legalisieren wieder Cannabis. Ich weiß nicht, ob das ein Erfolgsmodell ist, wenn wir uns auf diese Art und Weise verhalten.
Nur weil du die nächsten 4 Jahre kiffen willst.
Das hätte mir vor 20 Jahren mehr geholfen, das Gesetz, ehrlicherweise, ja. Ganz scheiße finde ich es auch nicht, aber nee, Spaß beiseite, das ist mehr ein Jugendthema. Aber ja, gut, aber in Gottes Namen sollen sie es machen. Inhaltlich wollen wir es jetzt, glaube ich, nicht im Detail diskutieren, ne?
Nee, genau. Also ich habe ja noch quasi ein bisschen scherzhaft gesagt, ne? Der Trump löst ja jetzt das Problem, was du gerade bei der Demokratie beschrieben hast, und strebt eine 3. und 4. Amtszeit an, was natürlich einfach nur krass ist. Also das ist halt die Downside, die du gerade beschrieben hast, von aber eben etwas, was natürlich an sich auch wieder sinnvoll ist, ne? Ja. Genau, die Gebäudeenergieeffizienzklasse, also ich lese nicht alle vor, nur ein paar, die Gebäudeenergieeffizienzklasse, also
ich habe jetzt gerade nur reflektiert, das ist jetzt, sagen wir doch nur, lass mal bitte ganz kurz noch 30 Sekunden, was heißt denn das jetzt? Das Heizungsgesetz rückwärts heißt, ich baue weiterhin ohne Penalty und was auch immer, ohne irgendwelche Vorgaben, wenn ich möchte, Gas- und Ölheizung und was auch immer rein. Das kann ich einfach weiterhin tun, wenn dieses Gesetz nicht da ist. Ne? Das ändert sich.
Ja, ändert aber nichts an der Roadmap 45.
Es ändert nichts an der CO2-Bepreisung. Es ändert also nichts daran, dass das für mich teuer wird, möglicherweise das zu tun, weil ich CO2-Preise habe, die steigen und weil ich die nicht voll auf den Mieter möglicherweise dann umlegen kann und so weiter und so fort. Punkt 1, Punkt 2, es ändert nichts an den EU-Vorgaben bis 2045. Ne? Also so im großen Ganzen ändert das nicht so viel. Mich veranlasst das jetzt nicht dazu, dass wir uns bei unseren Immobilien anders verhalten.
Nein, absolut nicht. Wir machen ja den Prozess für alle unsere Immobilien durch. Wir berichten da auch in diesem Portfolio-Update-Video über ein Haus, das haben wir komplett energetisch saniert. Das war relativ teuer. Bei vielen machen wir die Maßnahmen, die wir brauchen, um ein paar Energieeffizienzklassen nach vorne zu kommen. Das wird sich über die Jahre ausbezahlen. Energetisch sanierte Immobilien sind jetzt schon deutlich mehr wert als die, die es nicht sind. Und das müsste noch größer werden, beziehungsweise wahrscheinlich jetzt auch schon ein bisschen eingepreist, aber eben durch Dinge wie CO2-Steuern, wir müssen klimaneutral werden, das ist lange beschlossen, das muss bis 2045 passieren, also darauf kann ich mich einstellen, aber ich habe keinen akuten Handlungsdruck oder muss jetzt irgendwelche dummen Dinge machen. Wir haben auch bei dem ein oder anderen Haus jetzt nochmal eine neue Gasheizung eingebaut, wo wir wissen, die bringt uns dann quasi jetzt noch irgendwie unsere 20 Jahre oder so, weil wir mit anderen Maßnahmen schon sehr viel erreichen konnten, um da besser zu werden. Und das ist einfach schön, dass man da jetzt seinen richtigen Mittelweg finden kann. Und das ist eine Einzelentscheidung pro Objekt, würde ich sagen.
Aber vorstellbar, dass sowas in der Breite zu der Wahrnehmung führt, dass es nicht so schlecht ist, dass Gasheizung. Ja. Was dazu führen könnte, dass einfach diese Preisabschläge für Häuser mit fossilen Energieträgern zurückgehen, wo jetzt jemand, der das ein bisschen längerfristiger denkt, zu der Erkenntnis kommen könnte, vielleicht sind die nächsten 4 Jahre kein ganz schlechter Zeitpunkt, solche Häuser dann zu verkaufen in einen Markt, der da weniger Abschläge für macht, wenn ich denn nicht die Lust habe, mich langfristig zu verkaufen.
Ja. Geiler Punkt. Also wir haben ja auch ein paar Häuser im Bestand, wo wir sagen, wissen wir nicht, ob wir die anpacken energetisch. Also jetzt auf jeden Fall nicht. Werden wir ja dann irgendwann zwangsläufig müssen, weil so wird's irgendwann wahrscheinlich unrentabel. Könnte kein ganz schlechter Zeitpunkt zu sein, wenn sich alle wieder ein bisschen schlafen legen, ne? Dass diese Preisabschläge für energetisch schlechte Häuser jetzt, ja.
Gasheizung doch wieder okay und Zinsen ein bisschen runter, möglicherweise so in Relation sind vielleicht kein blöder Zeitpunkt, sowas zu machen, ne?
Ja. Genau, okay. Die Gebäudeenergieeffizienzklassen werden mit Nachbarländern harmonisiert. Ja, macht ja Sinn, ne? Das hat man schon öfter gehört, dass die einfach, was bei uns eine Energieeffizienzklasse D ist, ist dann in Holland quasi, was dort ein D ist, ist in Wirklichkeit aber viel schlechter als unser D. Das macht ja Sinn. Die Mietpreisbremse wird zunächst für 2 Jahre verlängert. Darauf hat man sich wohl schon.
Aber das ist jetzt ja ehrlicherweise keine große Überraschung.
Nein, das ist keine große Überraschung, ist auch kein langer Zeitraum und die Mietpreisbremse kennt man ja.
Genau. Zur Erinnerung, ein 2015, glaube ich, auf den Weg gebracht, wenn ich mich richtig erinnere. Oder wir haben es letztes Mal diskutiert, ne, mit ein vorübergehendes Instrument. Alle sind sich einig, nicht langfristig und so weiter und so fort. Ja, plus 2, mal gucken.
So findet das dann, dauerhaften Einzug quasi. Bis zum 31.12.26 wird eine Expertengruppe aus Mieter- und Vermieterorganisationen die Harmonisierung von mietrechtlichen Vorschriften, eine Reform zur Präzisierung der Mietwuchervorschrift im Wirtschaftsstrafrecht, Strafgesetz und eine Bußgeldbewährung bei Nichteinhaltung vorbereiten.
Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Jürgen Schick vor über einem Jahr. Ne? Also jeder, der ihn nicht kennt, Ehrenpräsident des Immobilienverbandes Deutschland, ein Mensch, der sich auskennt im Immobilienmarkt, in der Politik, wie kaum ein anderer, den wir kennen, der genau diese Worte schon im Mund hatte, ne? Und meinte, da gibt's schon Sachen, über die nachdenken können. Ne? So, wie wär's denn, wenn man mal ein bisschen präzisiert, was genau eigentlich Mietwucher ist, also ab wann quasi eine Miete so überhöht ist, dass das eine Straftat ist, und mal gucken, wie leichtfertig Leute sich darüber noch hinwegsetzen, während ja die Mietpreisbremse eher im Bereich Ordnungswidrigkeit und sowas ist. Ne? Kann man da nicht mal ein bisschen präziser dran gehen und so weiter? Also nicht, dass wir das jetzt gut heißen, aber das ist natürlich ein ziemlich scharfes Schwert, wenn es auf einmal um Strafrecht geht. Also wer möchte vorbestraft sein wegen einer zu hohen Miete? Ne? Egal, ob der Mieter damit einverstanden ist oder nicht. Und dann Bußgeldbewährung, Nichteinhaltung, Mietpreisbremse geht ja ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Also komme aus einer Welt, wo dann der Mieter sich erstmal beschweren musste und das geltend machen musste und dann irgendwie auch das Geld quasi für die erhöhte Miete nur ab dem Zeitpunkt, wo er das dann geltend gemacht hat, für die Zukunft nicht mehr bezahlen musste. Wenn dann natürlich dann irgendwann steht, wer gegen die Mietpreisbremse verstößt, zahlt beim ersten Mal, ich weiß nicht was, drei Monatsmieten Bußgeld, und irgendwann geht das dann hoch bis auf, beliebt sind dann ja so Beträge wie 50.000 Euro als Maximalwert oder so. Das ist dann schon auch relativ schnell ein ziemlich scharfes Schwert, ne? Weil, und das muss man, glaube ich, attestieren, in manchen Lagen ja schon mit 1,95 zugedrückten Augen umgegangen wird, was die Mietpreisbremse angeht, und einfach irgendwie so vermietet wird, wie es halt am Markt funktioniert, könnte ich mir schon vorstellen, dass das da dann wirklich einen Impact hat. Was dann wieder bedeutet, jeder, der im Moment noch in weiß nicht was, München A-Lage kauft und mit irgendwelchen 30 Euro pro Quadratmeter Kaltmieten kalkuliert, die einfach nicht vom Mietspiegel gedeckt sind, das ist einfach nicht clever, wenn man darauf dann angewiesen ist hinterher, damit das funktioniert in der monatlichen Rechnung. Ne?
Ja. So. Ja. Nächster Punkt, eine Verschärfung.
Da sind Sie sich schon einig, ne? Das steht hier, es gibt hier Texte in schwarz und es gibt welche, sind Sie sich noch nicht einig, rot oder blau. Bei dem Punkt sind Sie sich einig.
Genau. Nächster Punkt, Sie sind nicht einig. Eine Verschärfung der Kappungsgrenze ist ungeklärt und streitig.
Blauer Text.
Hier fordert die SPD, ob eine Senate fest vereinbart wird, hier fordert die SPD, dass eine Höhe von maximal 6% in angespannten Wohnungsmärkten.
Ja. Ich lese mal vor. Hier steht in rot quasi als alternativer Vorschlag, wir werden für Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt eine maximale Mietsteigerung von 6% in 3 Jahren bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete zulassen. In allen anderen Regionen statt derzeit 20 nur 15%. Die Länder sollen in extrem angespannten Wohnungsmärkten Mieterhöhungen stärker begrenzen können.
Also 6 statt 15?
Das heißt.
Und 15 statt 20.
Also, was heißt das, in einem angespannten Wohnungsmarkt maximal 6% in 3 Jahren bis auf die ortsübliche Vergleichsmiete? Das heißt, dass ich weniger als die Inflation bekommen werde an Mieterhöhungen. Das heißt, dass ich eine solche Wohnung, wenn das Gesetz ist, niemals, niemals im Bestand in Realzahlen, also quasi in Inflation abgezinsten Werten, auf das Marktniveau bekomme. Ne? Wenn heute die Wohnung, wenn das Marktniveau heute 20 Euro ist und ich kaufe die für 10 Euro, dann werde ich für immer quasi viel, viel weniger als die Marktmiete haben in realer Kaufkraft. Und das Einzige, was daraus führt, ist quasi eine Neuvermietung.
Genau, also das ist eine Frechheit, glaube ich, vom Betrag her. Trotzdem sagen, nee, in der Praxis, wenn ich gucke bei unserem ganzen Immobilienbestand, ich glaube, der Großteil, den wir machen, sind einvernehmliche Mieterhöhungen, weil wir gut mit unseren Mietern umgehen, gute Gespräche führen und Dinge tun, um den Wohnwert zu heben und dann auch höhere Mieten bekommen. Das einmal aus der Praxis bricht, aber was du sagst, ist natürlich richtig, ne? Die Regeln quasi, wenn man es dann hart durchsetzen wollen würde und müsste, das ist schon frech. Ich bin gespannt, was rauskommt.
Ja. Du hast recht mit dem einvernehmlich, aber ich könnte mir vorstellen, dass mit entsprechendem Wissensstand
auch einvernehmlich genau, schwerer.
Wird viel schwerer. Also wenn ich weiß, wenn ich hier einfach nur die Füße stillhalte, kann meine Miete nur um 2% im Jahr steigen. Da überlege ich mir schon doppelt und dreifach, zu was ich Ja sage. Ne?
Ja, also wenn sowas kommt, man kauft viel Underrent, sagen wir mal, ich kaufe jetzt womöglich auch noch Underrent in der A-Lage, weil ich einfach langfristig an die, dann muss ich auch einen langen Atem haben unter Umständen.
Was macht das? Es wird noch viel attraktiver, alte Mietverträge zu halten, weil quasi das Gap zur Marktmiete immer größer wird. Also die Leute werden hängen wie Kleber an ihren alten Wohnungen. Was bedeutet, im Zweifelsfall wohne ich lieber in einer Wohnung, die zu klein oder zu groß geworden ist, statt umzuziehen, weil der Umzug kostet mich massiv Geld wegen dieses Mechanismus. Das Ergebnis ist, dass in den angespannten Wohnungsmärkten, denen ja ein Kriterium ist, es ist zu wenig Angebot auf dem Markt, ja, noch viel weniger Angebot auf den Markt kommen wird. Die Leute werden einfach ihre Wohnung nicht mehr zur Vermietung freigeben, sondern ewig da drin wohnen. Und ein Teil von Angebot ist ja auch, dass Wohnungen einfach hin und her getauscht werden. Wer gerade jetzt das Kind nicht mehr zu Hause hat, zieht in eine kleinere um. Dafür steht die Wohnung für eine Familie zur Verfügung. All diese Dinge finden nicht mehr statt. Das Ergebnis ist, dass der Engpass an Wohnraum in diesen Standorten einfach nur verschärft wird durch diesen Mechanismus. Also neue Wohnungen werden sogar noch stärker im Preis steigen. Also wer neu hinzieht oder eine neue Wohnung zwingend braucht, wird noch mehr bezahlen müssen, einfach weil sich noch mehr Nachfrage auf weniger Angebot stürzt. Und es wird noch absurd viel mehr Leute geben, die eine Wohnung suchen und keine finden. Und es werden nur die mit granatenguten Bonitäten und Einkommen diese Wohnungen bekommen, weil die Vermieter noch viel mehr die Auswahl unter allen haben, weil es weniger Angebot gibt. Ne? Also es hilft mal wieder am Ende einfach niemandem, der darauf angewiesen ist, Wohnraum zu kriegen, weil es nicht das Problem löst, dass es zu wenige Wohnungen gibt. Ich bin wirklich so kurzsichtig.
Das ja, aber ich habe aufgehört, mich darüber aufzuregen. Also was du gerade erzählt hast, ist natürlich vollkommen richtig. Das erzählen wir seit 2, 3, 4 Jahren, seit wir über dieses Thema irgendwie gefühlt berichten. Ja, eher 4 Jahre. Ich glaube, das Thema existiert noch sehr viel länger. Ja, das ist halt so mit Regulierung. Ne? Also das ist auch klar, warum das für viele total einfach Sinn macht, jetzt zu sagen, ja, Mieterhöhungen sind halt blöd und wenn jemand lange in der Wohnung lebt und so weiter. Dass das in Summe das ganze Problem verschärft, ja, hat man halt immer nicht. Also ich glaube, man hat es schon auf dem Zettel, fairerweise. Also es ist ja jetzt auch nicht ein SPD-Politiker blöd und kennt nicht, keine Ahnung, was gibt's für Beispiele, ich glaube Portugal und viele andere, ne, was da alles quasi passiert ist mit solchen extremen Regulierungen, wenn man es dann wirklich extrem gemacht hat. Aber trotzdem sagen sie halt, ja, kurzfristiges Pflaster drauf und dann haben wir irgendwann so viel neu gebaut, dass das kein Thema mehr ist und so, aber ja. Aber
macht den Kauf von Wohnungen in A-Lagen unattraktiver, ne? Wenn das kommt.
Von Underrent, ja. Ja, absolut, ja. Okay, kleine Ergänzung noch übrigens zum Heizungsgesetz. Das habe ich hier gerade noch gesehen. Das Heizungsgesetz hingegen wird novelliert. Wie genau ist noch offen? Die Union fordert eine Abschaffung. Die SPD gesteht immerhin eine Novelle zu. Ne? Also nur, dass wir das noch klar. Dann fand ich hier noch einen ganz interessant. Wer günstig vermietet, soll steuerlich belohnt werden. Also ich bin offen für Gespräche. Ja. Wenn wir jetzt irgendwo nicht die Marktmiete nehmen, dann muss das ja ein steuerliches Bonbon sein, was mindestens so groß ist, dass ich die Marktmiete bekomme. Und dann habe ich auch noch den Nachteil, dass wahrscheinlich trotzdem der Wert meiner Immobilie nicht steigt, um den er normalerweise steigen würde, wenn ich die Miete erhöhe. Also kann mir kaum vorstellen, dass ein so attraktives Instrument dabei rauskommt, dass ein privater Vermieter nachher sagen kann, super, der Wert meiner Altersvorsorge, meiner Immobilien, ist mir jetzt mal nicht so wichtig, ich nehme den Steuervorteil mit.
Als wir dem Team gesagt haben, was wir vorhaben am 25. und 26. Oktober diesen Jahres, hat das Team zu uns gesagt, das könnt ihr nicht machen, das kriegen wir so nicht hin. Tatsächlich kriegen wir es hin und wir werden es tun und wir nennen es den größten Immobilienworkshop der Welt. Wir haben dafür tatsächlich die Messe Leipzig gemietet und werden ein Konzept umsetzen, das es so noch nie gab. Wir wollen euch inhaltliche Tiefe bieten. Wir wollen, dass jeder private Immobilieninvestor einmal im Jahr an diesen Ort kommt. Dieses Jahr am 25. 26. in Leipzig und sich dort vernetzt, mit Gleichgesinnten trifft, aber vor allem auch genau die Inhalte zu hören bekommt, die ihn gerade weiterbringen an dem Punkt, wo er steht. Und deshalb haben wir ein Konzept umgesetzt und aufgesetzt, das uns ermöglicht, mit euch einen riesen Workshop abzuhalten. Es wird 60, 70, 80 verschiedene Themen geben, die wir anbieten. Komplette Vielfalt für alles, was ein privater Immobilieninvestor braucht, ganz egal, auf welchem Level er gerade steht und wo er sich gerade befindet in seiner Immobilienreise. Das wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool. Wir versprechen euch ganz dicken inhaltlichen Mehrwert, weil uns das am allerwichtigsten ist, dass wir das Immobilienfachwissen zu euch bringen, damit ihr besser werdet im Vermögensaufbau mit Immobilien. Jetzt gerade ist die Early-Bird-Phase, das heißt, die Tickets sind noch günstiger. Und wenn ihr noch eins ergattern wollt, dann am besten jetzt schnell sein und auf immocation.de/festival gehen. Wir freuen uns riesig auf euch.
Also muss man sich dann angucken, wie es wirklich ausgestaltet ist. Aber mein erster Impuls auch, ist halt so ein bisschen wie der Prinzip Gießkanne, oder? Also der Staat schüttet dann quasi irgendeine Art von Förderung über alle aus, die günstig vermieten. Egal, ob der Mieter das braucht oder nicht braucht, dass es günstig ist und die Wohnung angemessen ist oder nicht. Zielgerichteter wäre ja Leute, die ganz konkret Wohnraum, der für sie angemessen ist, nicht sauber bezahlen können, ganz konkret dabei zu unterstützen. Ne? Also das ist ja immer die Alternative zu jeder Mietregulierung, ist ja einfach denen, die es sich wirklich nicht leisten können, dann dabei zu helfen. So, aber ja. Mal sehen, was rauskommt. Aber logischerweise genau. Wird da nicht rauskommen, dass das komplett durch irgendwelche Steuerermäßigungen dann aufgefangen wird, sondern man kriegt quasi einen kleinen Teil des Schadens dann erstattet.
Ja. Ja, glaube ich auch. Letzter Punkt, Verlängerung, Umwandlungsverbot. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, es ist ja deutschlandweit nicht, also es müssen dann quasi auch nicht die Länder, ne? Es sind die Kommunen, oder? Die das dann entscheiden dürfen, ob es bei ihnen dann wie ein Umwandlungsverbot, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall ist es kein deutschlandweites Umwandlungsverbot quasi in Kraft überall, weil man kann Häuser aufteilen und in Eigentumswohnungen quasi umwandeln. Aber ja, das will man quasi verhindern, um mehr Wohnungen dem Mietmarkt zuzuführen. Genau, das wird auf jeden Fall verlängert. Muss man sich quasi angucken, ne, wenn man jetzt in einem Aufteiler-Business ist, was wir ja auch sind, und man da in einem Markt unterwegs ist, muss man eben gucken, was wird dann dort wirklich entschieden, kommt da irgendwann möglicherweise ein Umwandlungsverbot. Wäre dann sehr schlecht fürs Geschäftsmodell. Ja, Gesamteindruck.
Jetzt haben wir nicht so viel über Bau gesprochen, ne? Also natürlich möchte man irgendwie.
Ja, es ist aber auch immer lächerlich, sorry.
Standards vereinfachen und irgendwie.
Steht überall.
Planungsprozesse und so weiter und so weiter. Aber ich würde es halt dann schon.
Also bauen wird einfacher und billiger, das ist immer die Idee, aber es hat noch nie geklappt, werden wir sehen.
Genau, das würde ich dann auch wirklich ganz konkret sehen wollen, bevor wir uns da jetzt.
Gesamteindruck, Jürgen Schick hat dieses schöne Bild aufgemalt, auch hier im Podcast. Die CDU ist ein bisschen der Handballtorwart. Jetzt ist SPD schießt quasi die Bälle rein. So jeden hält der Handballtorwart halt auch nicht. Kappungsgrenze wird jetzt spannend. Aber also ändert, du hast es so kommentiert schon, ne, die Tage, ändert am Ende jetzt nicht fundamental das Immobilienspiel, was da passiert. Kann es ja auch gar nicht.
Nein, ist dann im Detail, bei welchen Immobilien trage ich jetzt im Business Case welchen Verlauf von welchen Zahlen ein und kann dann schon dazu führen, dass halt möglicherweise eine Dynamik halt in manchen Märkten sich stärker entfaltet. Aber nein, im Großen und Ganzen ändert das nichts. Nee. Es ist weniger attraktiv. Von der Tendenz her, ich finde es schon schön, wenn ich freier bin in der Gestaltung von Miethöhen und so weiter. Also ich fände es jetzt schon dann unter diesen Rahmenbedingungen nochmal wieder attraktiver, eher im Umland von den Metropolregionen außerhalb der Mietpreisbremse zu investieren für einen Bestand als da drinnen, weil es dann eben auch einvernehmliche Mieterhöhungen, glaube ich, wegen des gerade beschriebenen Vergleichsmechanismus dann irgendwie leichter macht und das wiederum schneller zu gehobenen Vermögenswerten führt. Das glaube ich schon. Und ich könnte mir vorstellen, dass in A-Städten, also oder in den betroffenen angespannten Wohnungsmärkten, das Handeln von Immobilien halt dadurch profitiert und attraktiver wird, ne? Weil sich mehr Nachfrage, siehe Berliner Experiment, je krasser der Mietmarkt eigentlich im Argen liegt, je weniger Angebot es auf dem Mietmarkt gibt, desto mehr werden die Leute mit großer Bonität quasi als Eigennutzer Immobilien kaufen, Wohnungen kaufen. Das heißt wahrscheinlich, dass ich zwischen gut gemachten Einkäufen als Immobilienprofi und Verkäufen an den Endnutzer, Eigennutzer, der jetzt sich dann das lieber leistet, dass da wahrscheinlich mehr Marge drin stecken könnte. So, ne? Das würde ich erwarten.
Ja, genau, wie man es tatsächlich deutlich, Mietendeckel ist ja quasi noch was viel, viel Schärferes, was in Berlin mal kurz da war und genau diesen Effekt hatte.
Genau. Ja. Okay.
Ja, einig dazu. Okay, ich habe noch was gefunden, aus Kiel gibt es Zahlen, das Institut für Weltwirtschaft hat einen Greix-Index, da geht es also um Kaufpreise und das sind eben nicht, wie bei den Immobilienportalen, Angebotspreise, sondern tatsächliche Verkaufspreise. Und da steht, die absoluten Tiefstände bei der Veränderungsrate seit dem Einbruch hat der deutsche Immobilienmarkt vorerst hinter sich gelassen und auch die Dynamik bei den Transaktionszahlen hat wieder zugenommen. Sieht man an allen möglichen Charts, dass man von sowas wie Bodenbildung sprechen kann. Bei Mehrfamilienhäusern war der Rückgang seit den Höchstständen im Jahr 2022 am drastischsten. Die Verkaufspreise lagen hier laut Greix im Jahr 2024 21,6% unter dem Spitzenstand, inflationsbereinigt sogar 27,6%. Preise für Eigentumswohnungen gingen am wenigsten zurück. Sie lagen 24 am minus 11,4%, immer noch deutlich unter 2022. Inflationsbereinigt sogar 18,2%. Neubauten sind deutlich stabiler im Preis im Vergleich zu Bestand. Ja, also wissen wir eigentlich und ist quasi einmal mehr bestätigt, erlebt man auch bei Mehrfamilienhäusern, ist spannend. Also wirklich, wer so sagt, ha, vielleicht ist es Mehrfamilienhaus und so, das ist schon ziemlich cool, wie die Preise runtergekommen sind. Das macht jetzt echt Spaß im Ankauf, ne?
Ja, macht schon seit 3 Jahren Spaß.
Ja, ja. Absolut. Der Herr Loll ist einer der Top-Immobilienanwälte in Deutschland, wurde interviewt. Der berät Staatsfonds, Private Equity und so, ist auch aus dem Handelsblatt. Und der wird quasi auch nochmal zur Krise gefragt, ist die Krise am deutschen Immobilienmarkt schon überwunden? Nein, das ist sie nicht. Die Krise ist nicht in allen Segmenten ausgestanden. Wir werden weitere Korrekturen sehen. Aber ich denke, wir sehen eine Bodenbildung. Das hat im Augen sind die Chancen groß für Käufer. Das sage ich als Überzeugung. Ich bin davon überzeugt, dass aus Rendite sich derzeit viel dafür spricht, eine Immobilie zu kaufen. So, was ich interessant fand, im Vergleich zu Spitzenpreisen von früher wird bei Wohnen auf einen Abschlag von bis zu 30,40% gedrungen, in Einzelfällen teilweise sogar 50%. Und das unterstreicht mal wieder das, was wir selber auch so erleben und ja auch immer wieder erzählen. Jetzt haben wir gerade ja Zahlen gehört von einem Index quasi, dann von einer Einzelperson berichtet, der große Transaktionen begleitet. Der Index ist dann irgendwie bei, was war das, 18-28%, irgendwie sowas, ne, schon quasi inflationsbereinigt und dann noch ein Experte, der große Transaktionen mitbekommt und der redet von 30-40-50% Preisabschlägen. Der Immobilienmarkt ist nicht ein Preisindex, sondern es sind viele, viele kleine Einzeldeals und die streuen ganz, ganz, ganz extrem. Es gibt mit Sicherheit Immobilien, die den Besitzer gewechselt haben, zu Preisen von 2021, was natürlich einfach krass wäre für den Käufer, wie teuer er da eingekauft hat. Und es gibt Immobilien, die zu 50% dessen den Besitzer gewechselt haben und eine ganze Menge dazwischen. Und wenn ihr euch ein bisschen Mühe gebt, da muss man nicht Profi sein und Riesentransaktionen machen, aber wenn ihr euch ein bisschen Mühe gebt und denjenigen findet, der gerade halt wirklich verkaufen muss, möchte und selber vielleicht schon viel Geld damit auch verdient hat oder auch nicht, ja, aber irgendwie Verkaufsdruck hat, dann könnt ihr halt wirklich jetzt gerade deutlich, deutlich günstiger einkaufen.
Jo, Amen.
Amen. Und das ist auch eine gute Überleitung, glaube ich, zu unserem eigenen Portfolio. Wir haben das nicht erst gestern gemerkt, dass das so ist und haben massiv eingekauft. Man muss sagen, nicht wir, sondern der Roti von der Flatbuy. Ihr wisst wahrscheinlich, was das ist. Es gehört einfach zu unserem Portfolio. Wir möchten es euch erklären. Flatbuy, da sind wir beteiligt mit 10%. Da entsteht was Großes. Der Roti ist ein ganz toller Immobilieninvestor, den wir seit Jahren kennen, mit dem wir jetzt eben co-investieren. Der macht das zusammen mit seinem Kumpel Tobi und die beiden führen quasi die Flatbuy und bauen das auf. Da werden Immobilien gehandelt und viele andere Dinge gemacht, wie Makler und Finanzierung und so weiter. Und wir haben dort eben eine generelle Beteiligung, wir haben aber auch, das haben wir hier mal ausführlich kommentiert, wir haben wirklich in Einzeldeals mit investiert. Ja, das läuft dann ungefähr so, dass man quasi sagt, es gibt einen Eigenkapitaltopf und derjenige, der das Eigenkapital gibt, kriegt 40-50% vom Profit und derjenige, der es tut, also die Flatbuy, die ganze Umsetzung, kriegt die andere Hälfte vom Profit. Ja, und dann kann es aber auch noch sein, dass dieses Eigenkapital nicht von nur einer Partei kommt, sondern aufgeteilt wird unter ein paar Investoren, wobei das ein sehr, sehr kleiner Kreis ist. Eigentlich vor allem zwei, quasi die größer investieren, ein anderer und wir beide. Das sind quasi die zwei Parteien. Und jetzt hat die Flatbuy, wir werden das ausführlich, Real Talk mit Roti, das Format kennt ihr vielleicht auch im Podcast, ich werde es mit Roti im Detail durchgehen, was da alles so passiert ist, aber wir reden über mehr als 100 Millionen Ankaufsvolumen.
Ja, ich wollte sagen, es ist ein bisschen ausgeartet, das Projekt.
Ne? Es ist ein bisschen ausgeartet, ne? Also nochmal, da ist schon auch ein bisschen Geld dahinter, aber über 100 Millionen wurden angekauft, wir selber haben auch einige EK-Tickets gemacht, wir selber haben auch persönliche Bürgschaften unterschrieben, um das Ganze zu supporten, was auch der andere Investor zum Beispiel getan hat und logischerweise auch Roti und Tobi getan haben. Ne? Also da hängt man schon ganz ordentlich drin. Und deswegen haben wir gesagt, ja, also jetzt ist es wie so ein Ankaufsrausch, weil die Preise einfach super sind. Dann haben wir gesehen, ja, Zinsen können ein bisschen steigen. Ich weiß noch, im letzten Spaziergang, wo wir ein paar Tage zu alt waren, haben wir noch gesagt, ja, also wenn der 10-Jahres-Swap jetzt 1% hochgeht, das wäre schon nicht so cool. Oder ich weiß nicht, was wir gesagt haben, 1 oder 2%. So viel ist noch nicht hochgegangen, sondern 0,3 oder so. Ne? Aber wir haben trotzdem gesagt, jetzt machen wir mal eine richtige Stresstest-Simulation, weil wir haben hier super eingekauft, wir sehen auch sehr, sehr tolle Verkaufspreise, das ist, der Großteil ist ja nicht abverkauft, aber das, was abverkauft ist, ist sehr gut abverkauft, deswegen sind wir auch sehr happy, aber wir haben das zum Anlass genommen, du dann logischerweise in Excel mal einen richtigen Stresstest zu machen. Erzähl mal.
Insofern muss ich mich auch korrigieren. Der PV-Rechner ist die vorletzte gute Excel. Das hier ist eigentlich die beste. Das ist lustig. Es ist krass, einfach wie jede Woche irgend so ein Modell zu irgendeinem Thema entsteht. Ne?
Ja, ist aber auch geil.
Ja, ist schon geil. Ja, Also, was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, lass uns mal bitte Devil's Advocate spielen.
Manchmal weiß ich 5 Sekunden vorher, welches Wort du sagst. Ich wusste, dass jetzt Devil's Advocate kommt. Ja. Aber so als Randnotiz, wenn man sich ein paar Jahre lang kennt.
Möglicherweise, weil wir seit 20 Jahren ziemlich viel Zeit zusammen verbringen. Ja,
können wir ein Trinkspiel draus machen. Wenn er das jetzt sagt, muss er einen Shot trinken.
Ja. Wir machen das mit Leuten zusammen, die sehr, sehr finanzstark sind und so. Also es nicht jetzt falsch verstehen als nach dem Motto, wir mussten gucken, ob wir da jetzt pleite gehen oder so. Ne, das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, trotzdem einmal eine ehrliche Bestandsaufnahme zu machen, welches wirtschaftliche Risiko, also welche Eurobeträge stehen da in welchem Szenario jetzt eigentlich gerade auf dem Spiel, wie viel Luft ist wo drin und worauf muss man sich vielleicht vorbereiten, welche Sicherungsinstrumente gibt es und so weiter und so fort. Das, also einfach eine, ja, einfach aus einer Risikomanagement-Perspektive, statt zu sagen, also wir haben hier locker 95% Wahrscheinlichkeit, dass das sowieso alles wunderbar läuft und wir hier unglaublich viel Geld verdienen und das reicht doch, haben wir gesagt, hey, aber was ist innerhalb dieser 5%, wenn das nicht so läuft? Also sind das dann nochmal 3-4%, in denen läuft es so lala und okay und dann aber 1% Wahrscheinlichkeit hat auch ein Szenario, wo es dann wirklich wehtut und was heißt wirklich wehtun? Wie groß werden da die Zahlen? In welche Richtung? Und wie kümmern wir uns darum, dass wir auch dafür jetzt sauber gerüstet sind und so? Ich glaube, das ist einfach bei einer Projektgröße wie dieser eine unternehmerische Aufgabe, die man hat, ne? Im Prozess des Aufbaus, aber genauso auch permanent sich das anzuschauen.
Nur eine Ergänzung. Stresstest für unseren Immobilienbestand ist quasi abgeschlossen damit, dass wir die Zinsen festgeschrieben haben. Da ist dieses Spiel überhaupt nicht nötig.
Nee, überhaupt nicht, genau.
Deswegen hier, das ist ja auch die High Road, die wir hier gehen. Und da muss man das machen.
Genau, also wenn du einfach für 100 Millionen Euro Handelsobjekte kaufst, die teilweise mit relativ kurzen Zinsbindungen, weil man will sie ja weiterverkaufen, besichert sind, dann tut's ganz gut, wenn man diese Zahlen wirklich, wirklich sich sehr, sehr sauber anschaut. So, also da haben wir uns jetzt mal wieder sehr viel Zeit für genommen und ein Modell jetzt diesmal aufgesetzt, was glaube ich wirklich ganz, ganz cool ist. Und eine Liste quasi gemacht der ganzen Objekte und dann gibt's daneben eine ganz, ganz lange Reihe von Spalten. Was sind eigentlich für die Objekte jetzt gerade die Darlehensvaluta? Welche Zinsen, welche Tilgungssätze sind da drauf? Und dann, wie entwickeln sich jetzt diese Zinsen und Tilgungssätze erstmal über die Zeit? Manche sind am Anfang tilgungsfrei, manche haben schon eine Tilgung, andere haben einen Zins, der eine Zeit lang festgeschrieben ist und der läuft dann in 2 Jahren ab, weil sie auf 2 Jahre Durchhandeln ausgelegt sind. Andere haben eine 7-jährige Zinsbindung, andere sind komplett jetzt schon variabel und dann quasi oben so ein paar Felder eingebaut zum Rumspielen und haben gesagt, hey, jetzt kann man quasi einen Zinssatz als Anschlusszinssatz definieren und das ganze Modell kümmert sich darum, dass dann immer überall da, wo der Zinssatz ab einem bestimmten Zeitpunkt variabel ist, wird dann immer mit diesem Variablen oder mit diesem Anschlusszinssatz weitergerechnet. So, ne? Daneben gibt es dann quasi auch eine Mietplanung über die Jahre. Wo stehen wir denn heute? Wo stehen wir dann? Möglicherweise würde man die Objekte behalten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jahre später. Und wir haben uns dann haben wir da drüber noch so eine Gesamt-Cashflow-Rechnung gelegt, haben also quasi Jahre angeguckt, gesagt, jetzt wenn man das alles aufsummiert, wie sieht jetzt unsere Mieteinnahme aus, in welchem Jahr, welche Bewirtschaftungskosten muss man abziehen, welche Zinsen, welche Tilgung, welche Personalkosten und was ist das operative Ergebnis von diesem ganzen Portfolio und zwar jetzt unter folgender Rahmenbedingung, lass uns mal so tun, dass ein Zinssatz erreicht wird, bei dem wir gar nichts mehr verkaufen können. Lass uns mal so tun, als ob es einen Zinssatz gibt, bei dem der Markt Kapitalanlage Immobilien zu verkaufen, für eine gewisse Zeit quasi vollständig zum Erliegen kommt.
Egal, ob ganze Mehrfamilienhäuser oder einzelne Wohnungen.
Ne? Genau. Lass uns mal so tun, weil das gibt es, ein solches Szenario. Das ist mit Sicherheit nicht, wenn die Zinsen jetzt 0,5% steigen. Wenn die Zinsen jetzt um 10% steigen, also jetzt extra absurd, dann ist es das mit Sicherheit. Ja, dann natürlich kannst du dann Immobilien mit 80% Nachlass verkaufen, ist aber nicht clever, wenn du die Darlehen da drauf liegen hast. Ja, und irgendwo dazwischen gibt es solche Situationen, und wahrscheinlich ist das sogar deutlich näher an den 0,5 als an den 10%, wo so ein Markt zum Erliegen kommt. Und dann kann das sein, wir müssen diesen ganzen großen Handelsbestand nicht ein, sondern vielleicht sogar 5 oder 7 oder 10 Jahre halten. Und wie sieht dann dieser Bestand, der auf einmal ein Buy-and-Hold-Bestand ist, aus? Auf einmal laufen Zinsbindungen aus und wir müssen Anschlussfinanzierung zu höheren Zinsen machen. Auf einmal haben wir ernsthaft Bewirtschaftungskosten, weil wir die Wohnungen nach und nach beim Einzug neuer Mieter sanieren müssen. Auf einmal müssen wir uns um Verwaltungsstrukturen kümmern und das kostet Personal, das ist ein großer Bestand. Auf einmal werden Tilgungen fällig, weil tilgungsfreie Anlaufzeiten aus den Darlehen rausgehen und so weiter und so fort. Ne? Und haben das wirklich ausgerechnet und in ein Modell gegossen, wo ja, zwei interessante Dinge rausgekommen sind, würde ich mal sagen. Also das eine ist erstmal alles, oder drei Dinge, das eine ist erstmal alles okay von den Zahlengrößenordnungen her, wenn wir uns den Investorenkreis angucken. Ja. Punkt zwei, da kommen aber schon Zahlen raus, die wehtun. Insbesondere gar nicht so sehr aufgrund jetzt genau noch mal 1% mehr oder weniger Zinsen. Also es ist gar nicht so sehr, dass die Zinsbelastung in dem Portfolio dann auf einmal ein gewisses Niveau erreicht und das dann so wehtut, sondern es ist vielmehr die Tatsache, dass zu einem gewissen Zeitpunkt die Verkäufe zum Erliegen kommen würden und damit keinerlei Liquidität mehr aus dem Verkauf quasi dieses Portfolios kommt. Das steht da, es gibt riesengroße Buchgewinne und wenn diese Buchgewinne einfach in den Büchern verbleiben und sich nicht mehr über Verkäufe in Liquidität realisieren lassen, dann ist das der Zeitpunkt, wo auf einmal alles, was in diesem Portfolio an Kosten und so drin steckt, komplett von außen finanziert werden muss oder aus den Mieten. Und da reichen dann die Mieten eben auf einmal nicht aus und deshalb wird's dann teuer. So, ne? Also das größte Risiko ist einfach, der Verkaufsmarkt funktioniert nicht mehr richtig. Und der ist halt relativ sensibel. Also da machen halt 1-2% Zinsen wirklich einen großen Unterschied, ob der Kapitalanleger sich so eine Immobilie in der A-Lage irgendwie leisten kann, will oder nicht und so weiter und so fort. Ja, das war, glaube ich, sehr wertvoll, sich das einmal anzuschauen. Und dann kann man ja eben über verschiedene Dinge nachdenken, daran, ob man jetzt jedes Objekt quasi zum irgendwann mal gedachten Höchstpreis verkauft oder ob man irgendwo auch ein bisschen günstiger verkauft und dadurch einfach mit Geschwindigkeit lieber, was im Übrigen für die Eigenkapitalrendite sowieso besser sein kann, ne? Also etwas weniger Marge, aber in deutlich kürzerer Zeit. Ob man irgendwelche Objekte möglicherweise auch global verkauft, statt sie in Einzelwohnungen zu verkaufen, ob man irgendwelche Zinsen mit ausreichend hohen Sondertilgungen jetzt doch mal ein paar Jahre festschreibt und eher so einen etappenweisen Verkauf plant, wo dann auch keine Vorfälligkeitsentschädigungen fällig sind, aber man die Zinssicherheit hat, ob man übergeordnet zum Beispiel durch groß angelegte Zinscaps einfach jede Zinsentwicklung über ein bestimmtes Niveau hinaus mit einem Derivat absichert, das dann entsprechende Unterdeckung bezahlen würde. Also da kann man dann sehr, sehr viele Ansätze finden. Und jetzt haben wir eine Ebene aufgetaucht. Ich glaube, es ist einfach wertvoll, auch wenn man gerade emotional sehr positiv ist, lauter Chancen sieht, auf Einkauf getrimmt ist und so weiter, immer mal einen Schritt zurückzumachen und sich zu fragen, hey, welches Risiko steckt da gerade drin? Weil All-in ist einfach keine geile Strategie für den Vermögensaufbau. Es ist sehr, sehr schade, wenn man, um die letzten 20% Wachstumsgeschwindigkeit rauszuholen, ein Risiko eingeht, dass das ganz vor die Wand fährt. Deshalb Buy-and-Hold-Bestand, Handelsbusiness, was auch immer ihr da draußen gerade macht mit Immobilien oder vorhabt, seid ehrlich zu euch selbst, was für Szenarien auch mit einer geringen Wahrscheinlichkeit passieren können und rechnet mal aus, wie die Welt dann wirklich aussieht und was ihr aushaltet und was nicht. Und letzter Punkt, verlasst euch bitte nicht darauf, nur weil die Bank euch Geld gibt, dass das irgendwie bedeuten würde, dass das wirtschaftlich schon alles laufen wird und eure Bonität das schon aushält oder so. Das heißt das nicht.
Nee, das heißt das überhaupt nicht. Wir haben viele Leute pleite gehen sehen. Ich fand das ein unfassbar tolles Meeting mit Tobi Roti, dem Investor noch, der noch dabei ist und uns beiden. Wir haben uns auch fast den ganzen Tag in Summe Zeit genommen. Und also erstmal einfach sind unfassbar dankbar für viele sensationelle Einkäufe und haben quasi wirklich so ein bisschen gesagt, was sind Steps, die wir jetzt wirklich gehen, um das auch, also um einfach nicht, um den richtigen Grad zu finden zwischen Wachstum und Risiko. Risiko rausnehmen.
Ja? Zwischen Profitabilität und Risiko. Das ist ja das klassische Rentabilität versus
Liquidität. Und haben gesagt, okay, bei ein paar Objekten gehen wir ein bisschen aggressiver in den Verkauf quasi. Ja? Also sind bereit, etwas weniger und dafür schneller, also etwas niedrigeren Verkaufspreis, dafür etwas schneller zu drehen und gucken uns das quasi ein bisschen genauer an, während wir parallel ankaufen. Könnt ihr euch vorstellen, ist im Detail sehr, sehr komplex, wenn es um eine Liste von vielen Häusern geht und was machst du wo. Fühlt sich aber, also hat sich sehr, sehr, sehr gut angefühlt, dass wir da wirklich alle einer Meinung sind. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn ihr das mit Co-Investoren macht. Ich glaube, das alles Entscheidende ist, dass man sehr, sehr gut miteinander umgehen kann und grob da eine ähnliche Richtung hat. Und keiner in dieser Runde sitzt einfach da und sagt, hey, lass den Moonshot probieren, komm, wir jetzt, Zeit ist geil und scheiß drauf, wenn es schief geht, geht's schief, ne? Sondern wir probieren jetzt hier das Maximum und irgendwas und so, sagt keiner in der Runde ist so. Das würde ich unbedingt vorher abklären, bevor ich solche Co-Investments mache, das wussten wir auch schon vor diesem Stresstest, dass die beteiligten Personen so drauf sind und genau, deshalb macht das wirklich großen Spaß. Wir haben seht ihr auch in diesem Video-Portfolio-Update, was bald kommt. Da gibt's eine Liste mit Deals, wo wir persönlich beteiligt sind. Will nur nochmal sagen, wie happy wir da sind. Also wir haben da dieses eine Haus, was zu 100% komplett verkauft ist. Da haben wir ein EK-Multiple von 1,73 gemacht. Also wir haben 250.000 EK-Ticket gemacht und haben 182.000 Euro rausbekommen. On top zu den 250. Und das ist innerhalb eines Jahres passiert. Wir haben ein anderes Haus in München jetzt im Einzelvertrieb, wo wir noch ein besseres Multiple erwarten. Wir haben dieses große Haus in Garmisch im Vertrieb, wo jetzt schon auch einiges abverkauft ist. Also es macht großen Spaß. Ja, die Frage ist ja so ein bisschen, wie viel kauft man noch zu? Wir haben jetzt noch ein fettes Projekt zugekauft. Und ich glaube, da haben wir jetzt einen guten Weg gefunden, der das beides quasi ausbalanciert.
Ja.
Genau, also das dazu kann man auch in sehr kleinem machen, einen Stresstest, wenn man auch nur zwei Fix- und Flip-Wohnungen hat und sei wärmstens ans Herz gelegt. Okay, dann noch aus dem Privat.
Ich wollte gerade fragen, ob du eigentlich, bevor das Thema, was jetzt kommt, ob du davor eigentlich privat mal einen Stresstest gemacht hast.
Ja. Möchtest du anfangen mit deinem Privatinvestment sozusagen von deiner Frau? Oder ja, fang du mal an. Du hast auch noch eine Immobilie. Ja,
weil das tatsächlich noch ein seriöses Investment ist. Und
danke, im Vergleich zu meinem, ja.
Du einfach den Konsumrausch erleben willst. Ja, nicht. Du, dem Konsumrausch. Ja. Ich wollte mal eine Geschichte teilen. Und zwar, also meine Frau hat jetzt gerade zwei weitere Wohnungen gekauft, Nummer 2 und 3. Hat jetzt dann 3 Wohnungen und hat da einfach einen anderen Ansatz als wir. Also ganz bewusst macht sie das eigenständig, ne, und ist quasi die Idee nicht, ja, Stefan hat ja Immobilien und so, sondern sie möchte, soll, und das fühlt sich auch genau richtig für uns an, einfach eine eigenständige Altersvorsorge, eigenes Vermögen logischerweise haben, ne, versteht, warum Immobilien Sinn machen. Aber das Letzte, worauf sie Bock hat, ist jetzt selber große Immobilieninvestorin zu sein. Das ist für sie nicht und wird für sie niemals eine Leidenschaft sein oder etwas, wo sie Energie reinstecken möchte in ihrem Leben, sich jetzt ernsthaft mit Akquise zu beschäftigen, Immobilien groß zu besichtigen und so weiter und so fort. Und ich glaube, es gibt einfach ganz, ganz viele Menschen, die das alles verstehen, auch verstehen, warum der große Hebel ist, die Dinge selber zu tun und warum man nur dann die volle Rendite mitnimmt und so weiter. Und wenn man größer werden will, warum man das zwingend macht. Es gibt viele, die verstehen das alles und sagen, hey, sorry, das bin ich einfach nicht. Was ich möchte, ist mit möglichst wenig Arbeit 2, 3 Wohnungen kaufen. Das muss nicht der beste Deal des Lebens sein, den man überhaupt machen kann. Aber ich möchte es erledigen, weil ich weiß, die Mechanismen mit Hebeleffekt und so weiter, die arbeiten alle trotzdem für mich. Und dann habe ich es gemacht und habe eine tolle Altersvorsorge. Und dann lege ich mich wieder schlafen, was das Thema angeht. So, ja. Und, also ich glaube, meine Frau gehört auch zu den wenigen Leuten, die hat den Videokurs der Masterclass angefangen und hat ihn einfach nach 10 Stunden abgebrochen. Ich sage, ich kann das nicht. Es ist einfach, ich will Laura Seiler hören und mich nicht mit Immobiliensanierungen beschäftigen. Ja. Und genau, sie hat jetzt eben Wohnung 2 und 3 gekauft, hat die von Roti, ne, also schließt sich dann der Kreis, aus der Flatbuy gekauft, also quasi aus dem Portfolio, von dem wir gerade selber erzählt haben, übrigens zu ganz normalen Preisen, finanziert dann übrigens auch ihrem Motto folgend, ich möchte hier wenig Arbeit haben, nicht indem sie sich ein großes eigenes Bankennetzwerk aufbaut, sondern über die Interhyp. Groß geht raus an Alexandra und Michael, die uns da begleitet haben, gesagt, hey, ich habe hier noch irgendwie so ein Aktienportfolio, so ein ETF-Portfolio, das würde ich irgendwie gerne noch mit als Eigenkapital einbringen und dann hätte ich gerne eine Bank, die das irgendwie sauber durchfinanziert. Wunderbar, ne? Also über die Interhyp, das hat auch toll geklappt und hat am Ende jetzt unglaublich wenig Arbeit damit gehabt und hat genau das, worum es ihr ging. Ich habe jetzt 3 Wohnungen in München, die sind maximal 10 Minuten für mich entfernt, wenn ich dahin möchte. Ich habe für die gesamte Altersvorsorge 3 Mieterinnen und Mieter, mit denen ich mich zu beschäftigen habe. Ich weiß, das kommt quasi aus einer Organisation, wo ich jetzt keinen Mist gekauft habe. Der Preis ist in Ordnung und ist einfach todesglücklich damit. So, ne? Und ich finde es interessant, dass es diese Perspektive eben auch gibt. Ne? Und so hart, wie wir Gegner von diesen klassischen Vertriebsimmobilien sind. Und ich möchte das nochmal unterstreichen, wenn du irgendwo aus dem Hochglanzprospekt auf der Verkaufsveranstaltung von irgendeinem Strukturvertrieb quasi die Immobilie aus dem Katalog kaufst, das ist sehr wahrscheinlich einfach keine gute Idee. Ne? Und der Königsweg und das, was wir immer empfehlen, ist, lerne selber Akquise, lerne dieses Handwerkszeug, entwickle dich dahin, dass du selber tolle Deals machst. Das ist das, was wir immer jedem empfehlen. Und dazwischen gibt es, glaube ich, einfach auch diesen Bereich der Wahrheit, dass es Menschen gibt, die wollen ein vernünftiges Produkt kaufen, die wollen irgendwie eine vernünftige Immobilie kaufen und einfach so wenig Arbeit wie möglich damit haben und dann ist es wieder erledigt. So Steffi, ne, und freue mich total für sie, die sitzt jetzt da und sagt, geil, ich habe die 3 Wohnungen, das war's. Ich kann aufhören, mich damit zu beschäftigen.
Bitte immer, egal bei welchem Weg, das sortiert nämlich auch den Hochglanz aus, grob eine eigene Preisvorstellung entwickeln. Ne? Also nicht nur der Berater sagt den Preis und der wird es schon wissen, weil der Berater ist ja der Verkäufer dann auch. Das heißt, wirklich selber gucken, was kaufe ich hier, warum? Und ganz klar, dass da jemand anders Marge macht, wenn ihr was kauft, was bratfertig ist. Aber wenn ihr es beurteilen könnt, dass es okay ist in sich.
Ja. Und natürlich, also weißt du, Katalog ist ja dann oft auch, oder hat mir einer eine Immobilie aus einer Stadt angeboten, die habe ich noch nie gehört, aber liest sich, nein, um Gottes Willen, natürlich sind wir da hingefahren, haben da einen Spaziergang 1 Stunde lang gemacht, haben uns die Gegend angeguckt, philosophiert, wer würde hier warum hinziehen, guck mal, das sind die beiden Wohnungen im Obergeschoss, wenn die irgendwann mal leer sind, kann man die vielleicht zusammenlegen, eigentlich braucht es hier dringend Wohnraum mit 4 oder 5 Zimmern für Familien, weil nebenan Grundschule, Kita und so weiter, geil, kriegen wir das in der Teilungserklärung hin, dass wir uns das Recht einräumen lassen, dass man die irgendwann zusammen Anleger, man kann ja schon ein bisschen sich einbringen und kann über Dinge nachdenken. Ne? Also eben, man kauft kein Finanzprodukt, aber man muss eben auch nicht zwingend 50 Immobilien besichtigen, um den Mega-Deal zu machen, wenn man einfach nur 2, 3 vernünftige kaufen möchte. So, ne?
Also bei mir entsteht der Eindruck, du hast dich sehr viel mehr in diese Ankaufprüfung engagiert, als du das bei einigen unserer Immobilien getan hast, muss ich an der Stelle sagen.
Nein, aber weil tatsächlich. Weil ich auch weiß, dass es dann mit den 3 Wohnungen jetzt dann auch erledigt.
Ja. Ja, gilt aber genauso für das, was ich jetzt noch erzählen will. Und du darfst jetzt fleißig auch darüber lachen. Ich fange mal so an, für 10 auf den Meter kann man in Starnberg auf jeden Fall nichts falsch machen. Ja. Also ich habe ein Eigenheim gekauft. Wir machen seit 9 Jahren Videos, in denen wir auch erklären, warum Eigenheim eine schlechte Idee ist. Und Eigenheim ist eine Konsumentscheidung. Und das war eine Konsumentscheidung. Kommt daher, dass ich mit meiner Frau, wir ziehen da mit 2 Kindern ein und auf eine gewisse Art und Weise einfach wohnen will. Und es keine Mietsubjekte gab. Wir haben einige angeschaut, wo es dann immer quasi drum ging, gut, vielleicht ein Mietvertrag auf 3 Jahre, wer weiß, ob meine Kinder nochmal einziehen, sagte dann der Vermieter und so. Das ist natürlich blöd, um da dauerhaft Stabilität reinzubringen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich guck's mir an, was kosten da Immobilien, und war sehr, sehr lange mit mir am Hadern. Wir haben auch viel darüber gesprochen natürlich. Ist das ein Zeitpunkt, wo man sowas jetzt machen kann? Ja, und das ist also für Starnberg keine teure Immobilie, kann ich gleich schon mal sagen. Aber absolut gesehen ist schon eine teure Immobilie. Hat also ungefähr 2,7 Millionen Euro gekostet. Und wir teilen ja mit euch alles transparent, was wir tun, weil wir euch einfach auf diese Reise mitnehmen möchten. Und ich bin super, super happy mit der Entscheidung. Möchte aber unbedingt dazu sagen, dass der Plan ist, und das ist jetzt, glaube ich, das spannende Thema auch da drin, der Plan ist, diese Immobilie auch relativ schnell zurückzubezahlen. Es war auch quasi, wir haben auch diskutiert, soll ich es überhaupt finanzieren oder würden wir jetzt wirklich versuchen, das ist eine sehr große Summe Geld, diese Summe aus der Firma rauszunehmen, weil eigentlich ist das mein Ansatz, ne? Also bei Autos beispielsweise. Egal welches Auto ich will, das Auto muss Cash gekauft werden, auf gar keinen Fall finanzieren, leasen, weil das sind alles schlechte Schulden. Ein Eigenheim ist aus meiner Sicht, sind auch schlechte Schulden für mich, auch wenn man hier argumentieren kann, mit Sicherheit ist da eine gute Wertsteigerung zu erwarten, über 10, 20, 30 Jahre. Das hilft mir aber rein gar nichts in meinem Daily Life, weil diese Wertsteigerung wirklich zu realisieren und zu heben durch den Verkauf kommt ja nicht in Frage. Man wohnt ja dann selber da drin und hat da seinen Lebensmittelpunkt. Das heißt, es ist einfach erstmal eine Belastung, die entsteht. Und das war ein interessantes Gespräch, was wir ein paar Mal hatten, darüber, also erstmal, ich glaube einfach finanziell an dem Punkt zu sein, wir haben vorher für einen Bestand, zumindest mit mehreren Leuten zusammen, 253 Wohneinheiten gekauft, bevor man überhaupt darüber nachgedacht hat und weiß das aus dieser Position jetzt irgendwie leicht zu sagen, aber das nimmt euch unfassbar viel finanzielle Energie. Also es muss ja nicht so ein teures Eigenheim sein, das ist einfach nur Pech vom Wohnort her, warum das so teuer ist. Das ist auch keine super-duper Immobilie, ist ein wunderschönes Haus, sonst hätten wir es nicht gekauft, aber jetzt auch nicht irgendwie, wie man sich es vielleicht vorstellt für den Preis.
Anders, als man sich in den meisten Regionen Deutschlands ein Haus für 3 Millionen Euro vorstellen würde.
Richtig, genau. Aber also toll, was wir da haben, aber genau. Aber das raubt unfassbar viel finanzielle Energie. Und genau diese Diskussion haben wir auch geführt. Was passiert denn, wenn ich diese Immobilie jetzt nicht finanziere, sondern wir das Geld quasi irgendwie auf mein Konto legen? Stefan und ich machen ja Vermögensaufbau komplett zusammen, ne? Gemeinsame Holding und so weiter, müssen das da also aus Firmenstrukturen rausnehmen. Mal unabhängig davon, dass das sehr ärgerlich ist, dass man es dann in dem Moment tatsächlich versteuern muss, wenn man es aus den Firmenstrukturen rausnimmt, weil das so ein großer Batzen ist, den man auch nicht vorbereitet hat, dass man sich irgendwie die Kapitalertragssteuer sparen kann. Ja? Das heißt, da fällt Steuern, aber auch unabhängig davon, selbst wenn man das bereit wäre zu akzeptieren, ist den großen Schaden, den es eigentlich anrichtet, dass ja dieses Geld an anderer Stelle nicht arbeiten kann, entweder in Form von Handelsdeals, wo wir gerade die Multiples gehört haben, unfassbare Eigenkapitalrenditen, oder in Form von Buy and Hold Immobilieninvestments, wo wir auch wissen, dass wir 15, 20 irgendwas Prozent Eigenkapitalrendite haben, während wir hier über einen Zinssatz sprechen für die Finanzierung von 3,2. Ich habe quasi noch ein Angebot aus Dezember gehabt, deswegen 3,2, bin ich auch sehr, sehr happy damit. Deswegen hat es einfach keinen Sinn gemacht. Und trotzdem sage ich, und das ist...
Wie viel Tilgung hast du?
1,25. Mhm. Ja. Also da tilgt sich gar nichts, mal auf gut Deutsch, ne? Erstmal. Es ist auch gut finanziert. Also sehr wenig Eigenkapital überhaupt drin. Und um einfach das zu schonen, weil ich muss das Eigenkapital auf die private Seite bringen. Und trotzdem haben wir beide einen Plan vereinbart, wie wir dafür sorgen, dass ich diese Immobilie dann auch relativ schnell tilgen kann. Vielleicht über Sondertilgung oder das Geld erstmal dann tatsächlich auch gespiegelt auf ein Konto lege, was natürlich unfassbar finanzieller Quatsch ist, wenn man sich so überlegt. Aber ich merke, wie stark dieser Punkt in mir verankert ist. Ich will so schnell wie möglich sagen, okay, das war Konsum und das habe ich bezahlt. Weil es Konsum ist. Während wir bei allen anderen Immobilieninvestments, wir sehen die gestiegenen Werte, wir beleihen nach, wir haben überhaupt kein Interesse daran, die auf null runter zu tilgen. Aber bei dieser Immobilie, weil es für mich Konsum ist, möchte ich das erledigen.
Möchtest du noch mal kurz zusammenfassen, wie hoch deine jährliche Bankrate ist?
Nein.
120.000, wenn du nicht mitgerechnet hast. Also, ja. Erstmal herzlichen Glückwunsch und ich kann total nachvollziehen, warum du das tust. Ich werde irgendwann sehr wahrscheinlich auch ein Haus kaufen. Keine Ahnung, wann genau und wie genau und so. Dieses Jahr steht auf meinen Jahreszielen nicht umziehen, fett unterstrichen, so, weil ich einfach dieses Projekt nicht möchte in meinem Leben gerade, weil ich eigentlich zu glücklich dafür bin. Ich kann das total verstehen und wenn du halt hier in Süddeutschland verankert bist mit Familie und so weiter und so fort, kannst du halt nichts daran ändern, was die Immobilien hier kosten. Ich glaube aber wirklich zwei Punkte, die du gesagt hast, sind halt super wichtig. Das eine ist, du musst es dir ernsthaft leisten können und jetzt das bitte nicht falsch verstehen, also nicht arrogant oder angeberisch oder sowas, aber wenn du 120.000 Euro im Jahr für deine Bankrate ausgibst, dann gibst du einen deutlich kleineren Teil deines jährlichen Einkommens für diese Immobilie aus, als die allermeisten Leute, die eine ganz normale Wohnung mieten. Das ist mal Punkt 1, ne? Also was Leistbarkeit angeht, wenn man so eine Entscheidung trifft. Und Punkt 2 ist halt, ist dann schon, also ich empfinde es als irrational, da haben wir auch drüber gesprochen, ne? Dass auch tatsächlich, auch wenn wir nach außen immer sehr, sehr einheitlich wirken, haben wir auch intern oft unterschiedliche ausdifferenzierte Meinungen, ne? Und oft einigen wir uns, manchmal nicht. Ich empfinde es als sehr irrational, das zu tun, was du da vorhast, dieses Geld quasi nicht arbeiten zur Seite zu legen oder das abzubezahlen unmittelbar. Aber ich verstehe, warum das emotional eine große Rendite für dich haben kann. Es ist nur rein wirtschaftlich, ist es halt grober Unfug, weil also das Haus quasi neben der Tatsache, dass es in Starnberg steht und 10.000 Euro auf den Quadratmeter kostet, kostet es jetzt ein Vielfaches davon, dass du diese Opportunitätskosten in Kauf nimmst, dieses Geld nicht arbeiten zu lassen. Und zweite Perspektive da drauf ist, wenn man sich jetzt Gesamtkonstrukt, wie wir unser Vermögen strukturieren, also ein Szenario, in dem es uns wirtschaftlich so schlecht geht, dass es für dich eine Rolle spielt, dass du keine Miete mehr bezahlen musst, keine Rate an die Bank hast, aber das Haus noch da ist und nicht mithaften musste, da muss man schon kreativ werden, das zu konstruieren. Das habe ich auch versucht, dir zu erklären, aber es fühlt sich für dich halt emotional gut an.
Ja.
Fair enough, ne? Ich glaube, ich würde mein Eigenheim wahrscheinlich ganz normal finanzieren und würde mir eher Gedanken darüber machen, aus welchem Topf kommt das Einkommen, das das abbezahlen muss, und ist das eben ein Topf, der wenigen Schwankungen liquidierbar ist und so weiter, also quasi nicht aus Buchgewinnen besteht, sondern eher aus irgendwas, was wir gerade, aber fair enough, ne?
So. Was es ja fairerweise auch ist, ne? Das ist ja auch erstmal covered, also die Entscheidung kann ich ja immer noch treffen, wann und wie ich das zurücktilge, aber genau, so fühlt sich im Moment emotional an und ja, wie gesagt, wir wollen euch einfach auch mitnehmen auf diese Reise. Ich führe mit vielen Leuten, die dann erfolgreich werden, vermögend werden, viel Geld verdienen, sehr viel Geld verdienen, ein bisschen Geld verdienen, frage ich immer oft, ne, dann hörst du ja oft, dann kommt so ein Thema wie ein Sportwagen, dann kommt so ein Thema wie eben ein schönes Haus und so. Zu welchem Zeitpunkt machen das Leute und in welcher Position sind sie, das wirklich zu tun? Und das ist schon sehr, sehr entscheidend. Und wenn ich mit Ende 20, wo ich mein Angestelltengehalt bei IBM gehabt hätte, sagen wir mal, ein Eigenheim gekauft hätte für, weiß ich nicht, 500.000 Euro oder 1 Million, ja, wo ich mich echt hätte für strecken müssen quasi, der Schaden wäre möglicherweise überhaupt nicht mehr korrigierbar gewesen. Ne? Also vielleicht schon, aber auf jeden Fall wäre der Impact sehr, sehr groß gewesen, weil ich mir finanzielle Energie zu einem Zeitpunkt raube, an dem ich keine weitere finanzielle Energie zur Verfügung habe und mein Vermögensaufbau möglicherweise erstmal für viele Jahre fast vollständig zum Erliegen kommt. Und das ist die Botschaft, die wir euch auch immer senden wollen. Und deshalb, es ist, glaube ich mal wirklich, es ist mein Gewissen im Sinne von, das ist reiner Konsum. Marco, zahl das. Wenn du einen Porsche fahren willst, geh hin und bezahle ihn.
Aber, ja, da hast du ja.
Aber ich weiß natürlich die Rechnung.
Haus, ne? Wirklich bin ich halt, also, es ist offensichtlich etwas, dass du die nächsten 30, 40, 50 Jahre hast. Ich weiß nicht, ob man so behandeln muss wie etwas, das man kauft, verkonsumiert und das dann weg ist. Also,
ja, ist jetzt fairerweise ein schöner 911 auch nicht. Der ist auch nicht weg, aber.
Ja. Aber schon noch mal anders, ne? Also das Haus in Starnberg, in das du ja trotzdem regelmäßig Geld in die Instandhaltung und sowas investierst. Ja.
Genau, aber auf jeden Fall, das wollte ich euch auch erzählen. Auch eine spannende Reise. Wir werden euch auch da weiter auf dem Laufenden halten. Ob das am Ende ein guter Deal war, wird sich zeigen in ein paar Jahren. Ist mir aber fairerweise noch scheißegal, weil ich will einfach da drin leben. Wir machen weiter. Nächste Kategorie. Echt langer Spaziergang heute. Kategorie Immocation. Was ist so los bei den Immocation-Partnern? Was machen wir so? Punkt Nummer 1, Wunderflats. Ich weiß nicht, ob ihr es quasi mitbekommen habt. Ich hoffe, wir sind total happy, dass wir Wunderflats als Partner haben. Es geht quasi darum, wie kann man in auch besseren Lagen, A-Lagen, funktioniert aber auch in B-Lagen, Speckgürteln, auch in anderen Lagen funktioniert. Man muss nur sich das angucken, aber vor allem auch in A-Lagen vielleicht sogar einen positiven Cashflow hinbekommen mit Sondervermietung. Was macht Wunderflats? Wunderflats ist eine Plattform, da könnt ihr, also die vermittelt so eine Art der Vermietung, wo jemand zeitlich befristet in die Wohnung zieht, zum Beispiel ein Expat, also jemand, den eine Firma irgendwo hinschickt und der möchte dann in eine möblierte Wohnung ziehen und dafür ist er bereit, sehr viel mehr Miete zu bezahlen. Ja, ist auch, glaube ich, logisch, warum das so ist und dass das funktioniert. Und da gilt zum Beispiel auch eine Mietpreisbremse nicht. Und deshalb ist ein Modell, was wirklich ein Trend ist und was auch immer größer wird und was viele Investoren schon nutzen, um ihren Wohnraum auf diese Art und Weise zu vermieten. Und genau, wenn ihr Lust habt, das mal auszuprobieren, es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert, dann immocation.de/wunderflats einzugeben. Wunderflats hat einen extra Concierge-Service eingerichtet, wenn ihr aus der Immocation-Community kommt. Und da könnt ihr quasi mal durchsprechen, da könnt ihr auch mit denen reden, sagen, ich habe hier und da eine Immobilie oder ich plane vielleicht einen Ankauf der Immobilie. Was kann ich denn hier erwarten an Mieteinnahmen? Wie schätzt ihr den Markt ein? Funktioniert das da mit möblierter, zeitlich befristeter Vermietung? Also wirklich eine tolle Sache, ein Geschäftsmodell, was auch nicht so anstrengend ist wie Airbnb, wo man irgendwie ganz tolle Überrenditen hört, aber dann am Ende irgendwie alle 2-3 Tage ja quasi Mieterwechsel hat, darum rum ein ganzes System aufbauen muss. Wenn du alle 6-12 Monate Mieterwechsel hast, das ist überschaubar, kriegst aber einen ordentlichen Renditeaufschlag. Immocation.de/wunderflats für jeden, den das interessiert. Genau, dann noch quasi Hausmitteilung. Wir sind, wer uns mal treffen möchte, auf der Cashflow Conference.
Genau, macht setzt ein uns sehr nahestehender, befreundeter Investor auf, der Tobi Klaasens, der bei uns auch auf dem Festival, also auf dem Immocation Festival, auf der Bühne stand und auf seiner Cashflow Conference, die im Sommer, im Juli in Frankfurt stattfindet, geht es eben nicht nur um Immobilien, also da gibt es auch Immobilieninhalte und freuen uns sehr, dass wir da zum Thema Immobilien auch ein bisschen was beitragen dürfen und vor Ort sind, geht es aber eben auch um andere Cashflow-Themen. Also wo kann man noch überall Geldströme erzeugen, wo kann man Geld sinnvoll investieren, wo kann man Vermögen aufbauen, wie kann man Vermögen aufbauen, glaube ich, ein toller Ort für jeden, der sich mit dem Thema Finanzen beschäftigt, viele bekannte Gesichter dort, Tickets sind auch nicht allzu teuer und glaube, es gibt auch eine coole Party am ersten Abend, geht 2 Tage lang, also wenn ihr Lust habt, euch mit Cashflow zu beschäftigen und uns zu sehen, einfach mal Cashflow Conference googeln und dort findet ihr die Tickets. Ich glaube sogar, der Tobi hat mir noch irgendwie einen Code zugeschickt, meinte, wenn ihr wollt, könnt ihr das machen. Ich glaube, Immocation 10 und dann bekommt ihr da noch 10% Rabatt. Und also wir verdienen da nichts dran. Ne? Das ist jetzt nicht Affiliate oder so, sondern einfach nur, weil wir befreundet sind, hat er uns das zugeschickt. Genau. Freuen uns, euch zu sehen.
Genau. Das die Hausmitteilung. Letzte Kategorie, Persönlichkeitsentwicklung. Suchen wir uns immer eine Sache raus. Am liebsten würden wir, glaube ich, gerade reden über Longevity und so, weil uns das sehr beschäftigt, Krafttraining und so weiter. Wir sprechen aber über das Thema Time is Now. Du hast dazu gesagt, nicht permanent mit dem Kopf in der Zukunft leben. Möchtest du mal reinfliegen, oder?
Boah, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich das Buch hier schon mal zitiert habe. Es gibt ein Buch, das heißt 4000 Wochen. Ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch genauso heißt, 4000 Weeks. Das Leben ist ungefähr 4000 Wochen lang. Das finde ich ziemlich erschreckend, wenn man sich das mal vor Augen führt. Und eine Kernthese dieses Buches ist, dass wir alle viel zu sehr in diesem Glauben unterwegs sind. Irgendwann ist alles viel weniger stressig. Irgendwann habe ich die Zeit, die Dinge zu tun, die ich tun möchte. Irgendwann wird alles leichter und so, ne? Also dieser Gedanke. Und wie falsch das ist. Und dass, wenn du irgendwelche Sachen tun möchtest, dann musst du sie genau unter diesen Rahmenbedingungen tun, in denen du gerade bist. Ansonsten verbringst du dein Leben damit, darauf zu hoffen, dass irgendwann die Zeit beginnt, in der dann alles toll ist. Und natürlich ist Vermögensaufbau wichtig und natürlich ist Gesundheit wichtig. Und es gibt viele Dinge, die auch auf irgendeine Art Verpflichtungen sind, die man moralisch hat oder sich selber der eigenen Zukunft gegenüber. Aber es ist so wichtig für die Gesundheit und, glaube ich, wirklich für die Lebensfreude im Hier und Jetzt, sich auch diese Räume zu schaffen, die Zeit zu genießen und das Leben zu genießen. Ne? Und ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so viele Dinge zu beizutragen habe, außer wie sehr mich das beschäftigt. Also wie ich auch eine Unzufriedenheit bemerke, jetzt bin ich dann bald irgendwie 40, das Gefühl habe, hey, das ist jetzt dann schon langsam irgendwie Halbzeit und die Dinge müssen die Dinge müssen wirklich jetzt irgendwie stattfinden und mich immer wieder daran erinnern muss, wenn ich meditieren möchte, dann muss ich mir die Zeit dafür nehmen und nicht darauf hoffen, dass irgendwann eine Zeit kommt, wo mir diese Viertelstunde jeden Tag entgegenfliegt, wo ich diese Ruhe habe, ne? Und wenn es draußen gerade schön ist und Frühling und mein Kleiner ist da draußen irgendwie unterwegs, hey, entweder nehme ich mir jetzt die Zeit und es bleibt halt mal irgendwas liegen oder ich mache das nicht. Aber es ist halt, du bist eh nie fertig. Und ja, das also beschäftigt mich wirklich sehr.
Ja, mich tatsächlich auch. Ich habe, wo wir haben so eine Grundsatzentscheidung ja getroffen. Ich weiß gar nicht, welches Jahr das war. Wir haben dann auch Geschäftsführer bei Immocation eingestellt. Seitdem gibt's eine Notiz, da steht drüber, Time is now. Ich habe mir wirklich ganz, ganz viele Dinge vorgenommen, die ich machen will, die im Leben wichtig sind, die einfach jetzt Zeit verdient haben. Vieles habe ich erzählt, mit Skitouren gehen, anfangen oder sonst irgendwas. Ich versuche das wirklich konsequent zu leben, dass das möglich sein muss in dem jetzigen Leben, in dem das in den 30ern, in den 40ern so, so stressig ist mit Familie, Job, Vermögensaufbau, alles, alles kommt parallel. Sei es Sachen wie, ich habe gerade von dem Blutdruck erzählt, ne, dass wir uns jetzt um solche Dinge kümmern. Das ist blöd, wenn du das 10, 20 Jahre später machst, um wirklich mal das, ich habe Bücher darüber gelesen, ich will da jetzt in Aktion treten. Keine Ahnung, ich will Krafttraining machen, weil ich glaube, ich muss jetzt Muskeln aufbauen, also findet das viermal die Woche statt, Punkt, es wird hart reingemanagt. Ich will schöne Dinge, wirklich Erlebnisse haben mit meiner Frau, was wir die letzten Jahre erlebt haben, ist unfassbar, wir haben wirklich diese Dinge priorisiert. Es geht jetzt zum Beispiel für ein paar Tage nach Dubai, passt eigentlich so gesehen überhaupt nicht rein. Wir haben quasi die Chance, weil wir Betreuung für die Kinder haben und können das ein paar Tage machen. Passt natürlich überhaupt nicht rein mit Umzugsvorbereitung, Business und hier sonst irgendwas. Aber es tun wir. Manche Leute auf Instagram sagen mir immer, wenn ich so bisher nur unterwegs, das liegt nur daran, dass ich immer nur dann auf Instagram poste, wenn man gerade irgendwie ein Wochenende in den Bergen ist oder irgendwas Schönes macht. Klar, also in Wirklichkeit sieht's anders aus, aber trotzdem priorisiere ich die Dinge wirklich hart rein. Ich will Zeit mit meiner Tochter auch verbringen, wie ich das schon oft hier erzählt habe habe quasi die Tage, die ich meiner Tochter verbringe, hole ich sie um 13 Uhr vom Kindergarten ab. Das sind 4, 5 Tage die Woche. Und ist jede zweite Woche so und dann habe ich viele Stunden, ich habe wirklich einfach Leben und Alltag mit meiner Tochter, das fühlt sich unglaublich gut an, das auf diese Art und Weise rein zu managen. Es sind alles Dinge, die ich sehr bereuen würde, wenn ich sie in 10, 20 Jahren nicht gemacht hätte, und trotzdem hänge ich jeden Tag da und habe noch Dinge, wo ich merke, boah, ja, da bin ich noch nicht so da, wo ich eigentlich sein will, das muss mal jetzt passieren. Da kann natürlich auch so ein Strudel von sehr, sehr großem Stress entstehen, dass man denkt, man muss jetzt alles zeitgleich auf die Kette kriegen. Klar, muss man die Zeit irgendwo anders abzwacken, aber das macht einen in Summe zufriedener.
Wenn du immer hingehst und die Dinge, die persönliche Freizeit oder die schönen Themen irgendwie sind, so, also nicht, dass Arbeit keinen Spaß machen kann oder macht, aber das, wenn du immer diese, das will ich irgendwann mal machen, Themen vom Tisch schiebst, weil jetzt gerade die Zeit wieder nicht reicht, ne, so das klassische Ding mit der Reihenfolge, in der du halt die Murmeln in das Glas reintust. Also die Sachen, die ich in den letzten Jahren erlebt habe, die besonders waren, die wirklich besonders waren, haben deshalb stattgefunden, weil wir sie einfach knallhart reingefahren haben. Ja. Weil wir mitten in der wildesten Aufbauzeit von Immocation einfach gesagt haben, gut, ich bin jetzt einfach 2 Monate auf Bali. So. Oder ich bin jetzt einfach 2 Monate, reise ich jetzt durch die USA. Und keine Ahnung, wie das mit der Zeitverschiebung. Oder ich mache jetzt einen Flugschein, habe ich dann ja in der Zeit gemacht. So. Also diese bolde Entscheidung einfach zu treffen, es reinzufahren und dann sortieren sich die Dinge schon. Du musst dem einfach nur knallhart dieselbe Priorität.
Genau, als ist es ein Business-Meeting.
Ja, so. Findet einfach statt. Also dasselbe ja auch wie mit Sport. So. Ist einfach, findet einfach statt. Die Zeit gibt es nicht.
Ich hab auch so eine kleine Bucketlist bei meiner Frau mal gemacht und dann da drauf geguckt wie der letzte und gesagt, boah, wir haben performt. 60-70% der Sachen haben wir echt gemacht. Jetzt mittlerweile, keine Ahnung, aus dem Flugzeug gesprungen. Haben wir gemacht, werde ich nie vergessen, war unfassbare Erfahrung, ne? Einfach, man muss sie reinfahren und exekuten. Und das habe ich angefangen mit dem Projekt, wo die Geschäftsführer quasi kamen, wirklich zu sagen, das wird genauso behandelt wie ein Business-Meeting. Und so wird es reingeplant. Wir haben ja dann so, machen wir beide, ne, haben wir auch mal, glaube ich, hier erzählt, so eine Excel-Jahresplanung. Da sind Business-Pflichtveranstaltungen drin. Das machen wir 1, 2 Jahre im Voraus schon. Und da werden die Dinge hart reingefahren. Und wenn man das schon weiß, dass man da und da, dass man, wenn du sagst, ich bin jetzt in x Monaten, 2 Monate in Bali, das weiß man alles im Voraus, das passiert. Punkt. Da gibt es überhaupt gar keine Diskussion, dass du nicht in Bali bist, ne? Also, oder auf Bali. Ja. Genau, also time is now, glaube ich, ein schönes Schlusswort.
Time is now. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für den langen Spaziergang. Bis zum nächsten Mal. Ciao.